Ich meine, das ist ja eine spannende Frage, ne? Was ist denn eigentlich, wenn alles weg ist? Also wenn ich kein Unternehmer mehr bin, wenn ich vielleicht auch kein Vater mehr bin, wenn ich verschiedenste Rollen in meinem Leben nicht mehr erfülle.
Oder wenn die Kinder keinen Bock mehr auf dich haben.
Wenn die Kinder keinen Bock mehr haben. Ja, das kann ja sein. Man tut natürlich sein Bestes, aber du hast es ja nicht komplett in der Hand.
Ja. Worte schließen dich ein. Oder, wenn du die richtigen Worte hast, schließen sie dich auf.
Das ist spannend, ne? Glaubenssätze entwickeln sich ja auch. Weißt du, was mein größter Glaubenssatz übrigens ist? Ich bin nicht kompetent genug.
Mm.
Ja, also ist inzwischen ganz gut in Arbeit, ja, aber trotzdem ab und zu poppt er noch auf. Und ich weiß noch, als ich mich damals damit beschäftigt hatte, weil das hat mich wirklich behindert, dann nächste Schritte zu gehen. Und dann habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich bin mal in Seminar-Feedback-Bögen rein, habe geguckt, was ist denn das meistgenannte Adjektiv, was im Feedback genannt wird, ja. Und es hat mir so stark geholfen. Es hilft mir bis heute, wenn ich solche Gedanken habe, weil das meistgenannte Adjektiv war kompetent, ne?
Und Martin Luther hat diese I have a dream schon 100-mal gepredigt. Er hat sich an dem Tag gedacht, meine Güte, schon wieder das Gleiche, ich höre auf damit, ich mache was Neues. Und dann gab es, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mahalia Jackson, also Miss Jackson. Die saß da und sagt dann, Martin, tell them about your dream.
Wenn man eine Person auf jedem Persönlichkeitsfestival schon von Weitem erkennt, an seinem roten Hut, dann ist das mein heutiger Podcast-Gast. Es ist Robert Steffen. Robert Steffen ist Trainer für Positionierung, Public Speaking und auch Kommunikation. Er arbeitet mit Menschen an der Frage A, was macht mich eigentlich aus? Und B, wie trage ich das nach außen? Und über genau diese Fragen haben wir auch gesprochen. Also überhaupt mal, wie kam er denn auf diese Idee mit dem roten Hut? Und wie kann ich mich gut positionieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen sich an mich erinnern, auch wenn ich jetzt vielleicht keinen roten Hut tragen will? Aber wie schaffe ich es denn, dass ich bei Menschen im Gedächtnis bleibe? Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Also super spannende Themen für jeden, der sich irgendwie mit dem Thema Sichtbarkeit und Positionierung beschäftigen muss. Und wer mal hören möchte, wie man Martin Luther King so richtig gut nachmachen kann, der sollte jetzt unbedingt zuhören. Ich bin Deborah Karsch, CEO von Persolog, Keynote-Speakerin und Mutter. Und du hörst Unterm Strich. Robert, wie kommt es eigentlich, dass jemand, der Theologie studiert hat, heute Menschen dabei hilft, irgendwo auf der Bühne zu stehen? Weil das ist jetzt nicht so ein klassischer Lebenslauf. Also ich glaube, ich kenne sonst keinen aus dieser ganzen Branche, der irgendwann mal was ganz anderes gemacht hat. Doch schon viele, die was ganz anderes gemacht haben, aber so in diese eher geistliche Richtung was gemacht hat und jetzt wirklich Menschen hilft, auf der Bühne ihre Message weiterzugeben. Kannst du dazu mal was ein bisschen erzählen?
Also erstmal hat Theologie ja sehr viel mit Bühne zu tun, weil Stichwort Predigen.
Ja, stimmt.
Das Spannende ist ja, also ich sag, ich weiß, vielleicht mache ich mal irgendwann ein Programm, wo du, wenn man irgendeine Kirche findet, die das machen würde, dass man sagt, hey, jeder Public Speaker müsste eigentlich mal eine Predigt machen. Mhm. Weil wenn du mal eine, wenn ich mit meinem Opas früher gesprochen habe oder auch mit anderen Freunden spreche, ich glaube, die Kirche ist das schwierigste Publikum, was du finden kannst.
Echt, glaubst du?
10 Uhr morgens.
Ja, stimmt.
Kaum einer hat Lust. Querschnitt der Gesellschaft. Von Arm und Reich, Kinder, je nachdem, wie das aufgebaut ist.
Ja, ist keine klare Zielgruppe, stimmt.
So. Mhm. Und du musst um 10 Uhr morgens oder wann auch immer die Uhrzeit ist, eines der komplexesten Themen, Theologie, so einfach rüberbringen, dass man in der Woche noch was davon hat. Also, wenn wir da mal reingehen, ist das aus meiner Sicht, jeder, der da ein wirklich guter Speaker werden sollte, und Martin Luther King zum Beispiel war ein Theologe, also wir haben einige gute Speaker, die da sicherlich geschliffen worden sind, wie so eine Beyoncé auch in einem Kirchenchor geschliffen worden ist. Also ich sehe da schon einen Riesenwert. Um da auf deine Frage präzise einzugehen, der eine oder andere wird es kennen, ich erzähle aber gerne diese Geschichte, weil es für mich einfach ein Riesenprivileg ist und aber auch meine Herkunft, meine beiden Opas waren Pastoren. Prediger und der eine war leidenschaftlicher Storyteller. Die Geschichte erzähle ich immer wieder, bis ich aufhöre mit dieser Arbeit, weil ich so dankbar bin, dass er das in mich hineingelegt hat. Also Opa Ernst von meiner Mutterseite, Story Hunter, würde man schon fast sagen. Damals gab es kein ChatGPT, kein Internet. Also in jedem Buch, was er gelesen hat, hat er die Stories markiert, hat die alle gesammelt. Und mein Cousin, der Alex, musste die mit der Schreibmaschine abtippen. 752 Geschichten. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind, wie ich erstens dieses Buch hatte, also es waren über 772 Geschichten, und ich habe die alle gelesen, diese Geschichten. Und das Zweite ist, dass mein Opa immer trainiert hat vor Predigen. Mein Vater war damals, bevor er Unternehmer geworden ist, Radio-Fernsehtechniker. Und deswegen hatten wir immer Kameras zu Hause und so weiter. Und er hat sich dann schon, ich war vielleicht 7, Und dann stand ich immer neben ihm wie so ein kleiner Stöpsel. Und mein Opa, der stand immer mit dem Sakko und hat dann immer geübt vor der Kamera. Und dann mussten wir alle raus, weil du kennst es, man will sich selbst gefilmt nicht so sehen. Das war für ihn auch komisch, aber dann hat er sich das angeschaut, wie hält er seine Hände etc. etc.
Ah, tatsächlich direkt sich
Rhetorik,
das
Feedback eigentlich angeguckt. Rhetorik, alles. Mhm. Und die Predigten, also er ist ja schon viele Jahre tot, aber ich weiß immer wieder, wenn er gepredigt hat und Jahre danach haben sich Menschen so, Robert, heute hat dein Opa gepredigt, heute war es wieder saftig. Mhm. Und das hat mich schon viele Jahre unterbewusst geprägt. Das hat natürlich gedauert, bis ich dann das entschieden habe, Thema Reise. Also das heißt, der eine Opa, sehr stark das Thema Kommunikation. Wie findest du die richtigen Worte? Wie findest du die richtige Haltung, um so eine wertvolle Botschaft als Pastor zu kommunizieren? Mein anderer Opa war deutscher Pastor in der Sowjetunion. Und jeder weiß, wenn er sich mal mit der Sowjetunion beschäftigt, dass Kirche und Staat ein Riesenthema war. Und er wurde regelmäßig eingeladen, alles offen zu legen über die Kirche. Und er war einfach Fan davon, dass es getrennt bleibt. Und das hat ihn dazu gebracht, oder die KGB hat ihn über viele Jahre eingesperrt in den Knast. Immer mal 2 Jahre rein, 2 Jahre raus, 3 Jahre rein, 3 Jahre raus. Und er hat mir viel davon erzählt. Und er hat mir viel, viel davon erzählt, was es bedeutet, für seine Werte einzustehen. Selbst wenn es bedeutet, in den Knast, in den sowjetischen Knast zu gehen. Ich habe es als Kind nicht so verstanden, muss ich ehrlich sagen. Manchmal war ich auch gelangweilt, muss ich ehrlich sagen, weil es immer die gleichen Storys waren.
Ja, klar.
Aber erst später habe ich verstanden, was für ein Identitätserbe er da einfach unserer ganzen Familie gegeben hat. Und das ist etwas, was ich den ganzen Tag eigentlich nur tue. Ich helfe Unternehmen und Experten, ihre Identität, ihre Werte, ihre Botschaft zu finden und diese zu kommunizieren, am liebsten mit Stories. Und bei mir war es so, dass ich eine Ausbildung als Logistikkaufmann gemacht habe und dann gesagt habe, hey, ich bin in einem sehr konservativen Background aufgewachsen, fast schon sektenähnlich. Und das hat mich sehr herausgefordert. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne mal verstehen, wer ist denn dieser Gott? Und es gibt so ein Beispiel, mir hat mir jemand gesagt, das kommt aus dem Judentum, ich fand es ziemlich inspirierend. So von 0 bis 30 wächst du auf und lernst alles, was geht. Von 30 bis 60 baust du auf und ab 60 lehrst du. Mhm. Da habe ich gesagt, ich war 20, war fertig mit der Ausbildung, habe ich gesagt, jetzt habe ich 10 Jahre von 20 bis 30 alles zu lernen, worauf ich Bock habe. Und mit 30 fange ich richtig an zu arbeiten. Und das war auch so. Das heißt, ich habe Theologie studiert, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe eine Weltreise gemacht, immer auf der Suche, was mein Thema. Und nebenbei viel gearbeitet, um mir das alles zu finanzieren. Und mit knapp 31 habe ich dann einen so Moment gehabt, wo ich verstanden habe, die Suche darf aufhören. Das war so vielleicht diese Story noch. Ich war auf einem Business-Event, wurde eingeladen, dort einfach zu unterstützen. Und dann kam eine Dame, ich habe da moderiert wieder, weil ich einfach, seitdem ich 16 bin, auf Bühnen stehe, aber nie dachte, dass es mein Thema ist. Dann kam die zu mir, gibt mir eine Karte und sagt, Robert, ich möchte gerne so sprechen wie du. Und ich in meiner Naivität, ja, mach doch. Und dann grinst sie mich so an und sagt sie, ja, wenn das so leicht wäre. Und ich weiß, ich bin nach Hause gefahren, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, ich glaube, die Reise ist zu Ende. Ich brauche kein eigenes Thema, sondern ich helfe Menschen, ihr Thema zu kommunizieren. Das bedeutet, auf der einen Seite pastoraler Hintergrund von meinen Opas, kirchlichen Hintergrund, dann auf der einen Seite auch eine eigene Suche nach Gott. Und Theologie hilft dabei. Manchen hilft es, manchen nicht. Und auf der anderen Seite sicherlich dann auch das Verständnis, gut, dass ich kein Pastor geworden bin oder was in dieser Richtung gemacht habe. Das war auch eine Überlegung. Sondern, dass diese Leidenschaft, komplexe Themen einfach auf den Punkt zu bringen und Menschen damit zu inspirieren, das hat mich gecatcht. Und seitdem mache ich das.
Was hat dich denn davon abgehalten, Pastor zu werden?
Spannend. Also, auf der einen Seite habe ich immer schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich kein guter Hirte bin. Mhm. Ich bin jemand, der gerne ein Stück weit herausfordert, challenged mich selbst und Menschen um mich herum. Ich habe immer Freunde gehabt, wir haben uns entwickelt als Freundeskreis, wir haben uns regelmäßig gechallenged. Und ich glaube, eine Kirche und eine Community braucht auch jemand, der einfach nur die Arme ausbreitet und einfach nur umarmt, über Monate, über Jahre lang. Und da habe ich gemerkt, okay, das passt nicht so gut. Das heißt, ich habe gemerkt, in Settings, ich habe zum Beispiel einen Café mal geleitet in Bonn mit Kindern mit Migrationshintergrund, also ein soziales Projekt, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und das war ziemlich cool, weil das waren alles Rebellen, diese Jungs. Ich habe meine rebellische Phase gehabt und wir haben zusammen, bis heute haben wir noch Kontakt. Die führen jetzt eine Losteria da in der Gegend. Immer wenn ich da hingehe, kriege ich kostenlose Pizza. Ich muss nur den Kontakt aufrechterhalten. Aber das war so das eine, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin sicherlich jemand, der gerne challenged mich selbst und andere und eine Kirche oder ein Pastor hat manchmal andere Aufgaben. Also da war sicherlich auch von der Persönlichkeit so ein paar Dinge, wo mir Mentoren gesagt haben, hey Robert, versuch etwas zu finden, wo du Menschen eher mit dieser Qualität des Speakings, des Coachings, des Trainierens. Ich hatte ein paar Gespräche, an eins erinnere ich mich noch, wo jemand sagt, Ja, Robert, ich glaube, du solltest Pastoren coachen, du solltest Unternehmer coachen, du solltest Macher coachen, die in der Verantwortung sind. Und das war so ein Punkt sicherlich. Auf der anderen Seite bin ich ein Fan davon, wenn Leute sich fragen, Robert, wie finde ich denn meinen Purpose, wie finde ich den Sinn des Lebens? So. Also erstens finde ich, man findet den Sinn des Lebens nicht, sondern man gibt dem Leben einen Sinn. Das Leben hat gar keinen Sinn, es ist einfach da zum Leben. Aber man kann dem Leben einen Sinn geben.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Für mich der Sinn des Lebens, es gibt da zwei Perspektiven. Auf der einen Seite, ich bin erst 38, das darf sich auch noch verändern, meine Antwort, aber bis heute würde ich sagen, auf der einen Seite, finde heraus, was dein Purpose ist. Mein Purpose ist, dass Purpose heißt Sinn und Zweck. Was ist der Sinn und Zweck, warum ich hier bin? Und Sinn und Zweck findet man auf der einen Seite, indem man ein bisschen zurückschaut. Steve Jobs, Connecting the Dots. Was habe ich eigentlich in meinem Leben als roten Faden? Was ist das schon eigentlich unterwegs? Deswegen trage ich auch immer einen roten Faden bei mir. Immer in meinen Coachings sage ich, was ist der rote Faden in deiner Keynote? Was ist der rote Faden in deiner Positionierung? Was ist der rote Faden in deiner Kommunikation? Und jeder hat einen Purpose, jeder hat einen Sinn und Zweck, warum er hier ist. Und den kann man finden. Bin ich voll von überzeugt. Und und meine große Leidenschaft ist es, ich hatte große Leuchttürme in meinem Leben, die mir geholfen haben, wo ich meinen Hafen gesucht habe, wo ich ankomme in meinem Leben. Und sie haben mir geholfen, ein Leuchtturm zu werden für meine Zielgruppe, für Menschen, die einfach ihre Botschaft kommunizieren wollen. Und deswegen ist mein Purpose, ein Leuchtturm zu sein für die Menschen, die ihren Heimathafen finden wollen, um an ihrem Heimathafen, wo auch immer es ist, ihre Bestimmung, auch ein Leuchtturm zu werden für die nächste Generation. Und mein großer Traum ist, wenn ich irgendwann sterbe, dass es einfach tausende Leuchttürme in Unternehmen, in Communities, in Ländern gibt, die einfach in dieser Dunkelheit leuchten. Das ist mein Purpose. Und der andere, das ist mein Bild seit 28 Jahren. Ich habe es auch tätowiert. Es lebt mit mir. Das andere ist, also das heißt, es ist einmal das Purpose, Sinn und Zweck. Und auf der anderen Seite habe ich eine Verantwortung. Meine Verantwortung zum Beispiel ist Familie. Ich habe eine tolle Frau, ich habe zwei Kinder bis jetzt. Deswegen unterscheide ich das so ein Stück weit, dass ich sage auch zu meiner Frau, hey, ich glaube nicht, dass das Purpose ist Vater sein oder Mutter sein. Es ist eine Rolle, es ist eine Verantwortung, es ist was Wunderschönes, aber irgendwann werden die Kinder älter. Und vielleicht hier noch ein Satz dazu. Manche kommen und sagen, ja, mein Sinn ist, Unternehmer zu sein. Und dann verwechseln sie Purpose mit Rolle. Du verkaufst ein Unternehmer, wer bist du dann? Und Purpose ist die coole Frage danach, wer bist du, wenn du nicht Coach bist? Wer bist du, wenn du kein Unternehmen hast? Wer bist du, wenn du, keine Ahnung, älter geworden bist in deinem Leben und deine Rollen verändern sich? Deswegen positioniere ich auch ungern Menschen nur nach einer Rolle, sondern eher nach einem tieferen Sinn und Zweck.
Ich meine, das ist ja eine spannende Frage, ne? Was ist denn eigentlich, wenn alles weg ist? Also wenn ich kein Unternehmer mehr bin, wenn ich vielleicht auch kein Vater mehr bin, wenn ich verschiedenste Rollen in meinem Leben nicht mehr erfülle.
Oder wenn die Kinder keinen Bock mehr auf dich haben. Wenn
die Kinder keinen Bock mehr haben. Ja, es kann ja sein. Man tut natürlich sein Bestes, aber du hast es ja nicht komplett in der Hand. Und ich finde tatsächlich, Wolfgang Grupp hat man jetzt ja gesehen, krasse Geschichte, ist kein Unternehmer mehr und hat ja versucht, sich tatsächlich das Leben zu nehmen. Ich finde es krass, wie er das öffentlich gemacht hat. Aber da siehst du ja genau das, dass eben ganz viele Menschen aus meiner Sicht, wenn du die jetzt fragen würdest, was ist denn dein Purpose? Und du diese Rollen wegnimmst, bleibt bei vielen, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Oder wie erlebst du das in deiner Arbeit?
Also bei Krupp muss man ja sagen, dass, soweit ich das nachvollziehen kann, auch eine Depression dahinter steckt. Also es ist nicht nur, wie manche vermuten, mein Wissensstand stand im Augenblick, dass es nicht nur in dem Sinne die Bedeutungslosigkeit, sondern das ist auch einfach ein sehr ernstzunehmendes Thema Depression. Man spricht vielleicht eventuell von einer Altersdepression.
Aber ganz oft entstehen ja eben diese Altersdepressionen auch dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nichts mehr bewirken, ich habe keinen Zweck mehr. Ja. Klar gibt es auch noch andere Dinge, die dazukommen. Also es ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber ganz oft hat das damit auch zu tun, ne? Weil ich plötzlich...
Oder es wurde überlagert, ne? Dass man sagt, hey, man hatte es, aber durch sehr viel Arbeit kam es nicht hoch. Jetzt hat man das übergeben. Jetzt war ich kurz in der Ausführung und du hattest eine coole Frage zum Thema Purpose.
Du hast gesagt, wie erlebst du das? Also wenn den ganzen Menschen, mit denen du arbeitest, auch mal die Rollen wegnimmt, ist es für die Leute super einfach zu sagen, das ist mein Purpose oder erlebst du das eher als harte Aufgabe? Weil ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt mal durch die Straßen gehe und 50 Leute frage, was ist denn dein Auftrag im Leben, was ist dein Purpose, hätten wahrscheinlich die wenigsten eine Antwort, wenn überhaupt einer.
Ja, aber die hören auch Helene Fischer. Nein, also ich habe so mit meinem Freund immer so einen kleinen Battle, das sind Helene Fischer-Fans, Trainerkollegen und ich bewundere Helene Fischer im Sinne von Branding, was sie tut.
Ja, absolut.
Musikalisch nicht so ganz mein Fall.
Aber atemlos kann man auch nicht vergessen. Ne?
Atemlos ist natürlich brandingmäßig eine, ist kein Purpose, aber ist brandingmäßig sehr stark. Also, viele meiner Kunden kommen ja genau in diesen Zeiten Ü40 zu mir. Also ganz oft ist es so, ich war 10, 15, 20 Jahre erfolgreich, beruflich in der Karriere oder vielleicht sogar als Selbstständiger. Und jetzt merke ich, oft auch finanziell vielleicht erfolgreich, aber es war nicht der Sinn des Lebens. Weil wir folgen ja ganz oft und schnell den Angeboten des Lebens. Ich wurde mal in einem Podcast gefragt, es ging so um Entscheidungen. Robert, was war die größte Entscheidung in deinem Leben? Und dann dachte ich, ja gut, jetzt kann ich natürlich erzählen, meine Frau zu heiraten war wirklich mit die wichtigste Entscheidung. Aber ich dachte, was könnte ich denn sozusagen beisteuern zu der Frage? Und dann kam mir das so, ich glaube, die größte Entscheidung des Lebens ist, den regelmäßigen Angeboten der Mittelmäßigkeit Nein zu sagen.
Hast du ein Beispiel?
Ja. Der Punkt ist, dass die Mittelmäßigkeit fängt ja an mit 20, 21, da ist man ja noch sehr, sehr energetisch unterwegs und dann will ich wirklich das Thema Haus, Auto, Hund, Katze, Familie, ist das überhaupt mein Lebenskonzept? Also es geht ja mal einfach darum zu sagen, die Lebenskonzepte, die einem angeboten werden, sind die meins, passen die zu mir? Aber auch zu sagen, zum Beispiel mit 30, hey, pass auf, alle verwirklichen sich gerade auf Bali, aber mein Lebenskonzept ist eigentlich Familie. Und diesen Mut zu haben, nicht einem Trend hinterherzugehen, sondern seinen eigenen Trend zu setzen, sein persönlicher Trendsetter zu sein, das finde ich so großartig. Und wir haben sehr viele, und das reißt mich ja auch mit, wenn ich irgendwas sehe und es ist ein neuer Hype, und dann merke ich auch, wie mich das zieht als Early Adopter. Und ich bin da immer so ein riesen Fan zu sagen und auch Menschen da hineinzuführen, hey, zu sagen, was ist dein Trend? Unabhängig von den Trends, die da draußen sind. Und Mittelmäßigkeit ist im Augenblick vielleicht sogar, ne, also alle machen sich jetzt selbstständig zum Beispiel. Und ich gebe mit vielen Leuten in dieser Purpose-Arbeit, ist Selbstständigkeit überhaupt dein Weg? Ich meine, wie hart ist Selbstständigkeit? Eine der schönsten Reisen des Lebens und eine der härtesten Reisen des Lebens. Und deswegen da ganz konkret, Mittelmäßigkeit heißt für mich einfach die Angebote, die im Alltag gesetzt werden in deiner Community, je nachdem, wo du bist, und sich mal ehrlich zu fragen, ist das überhaupt das, was ich möchte? Unabhängig vom Trend, der gesellschaftlich gerade unterwegs ist. So, möchtest du viele Kinder haben, dann mach das. Also mein Bruder zum Beispiel, das ist so ein toller Familienvater. Der hat drei und noch zwei Pflegekinder. Mhm. So, und ich, weißt du, so jeder andere würde sagen, ey, verbeamtet, schönes Haus, so, boah, nix für mich, langweilig. Und ich würde sagen, stopp. Der Typ lebt komplett, ne, damit wir mit den Kindern, ne, dann macht das eine 3 Monate Reise, Elternzeit und so, also richtig, richtig cool. Ich sage ihm das immer wieder, weil wir sehr konträre Lebensstile fahren. Und immer wenn wir dann zusammen auf seiner Terrasse sitzen, dann sage ich ihm das immer und ermutige ihn, weil ich sage, es inspiriert mich, wie konsequent du dieses Konzept Leben einfach fährst und glücklich dabei bist. Mhm. Und das finde ich cool. Also das heißt für mich auf der einen Seite, ja, die Mittelmäßigkeit des Alltags oder auch zu sagen, hey, gucke ich heute abends Netflix oder höre ich mir einen Podcast an? Das sind so die Kleinigkeiten. Weil Wissen ist for free. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann mir kein teures Coaching leisten, musst du auch teilweise gar nicht mehr. Alles ist umsonst da draußen. Aber es ist natürlich jetzt ein Angebot, ob ich heute abends Netflix gucke, was ich auch gerne mache, oder lerne ich noch etwas. Zweiter Punkt, Thema Purpose finden. Erstens, ich habe noch bei niemanden, also alle meine Kunden finden ihren Purpose. Mhm. Weil es geht gar nicht anders. Weil du einfach nur wissen musst, wo guckst du nach. Und das Schöne ist, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann ist es ja so, dass ich kenne die ja nur teilweise ein paar Stunden. Das heißt, ich kann denen auch, also ich würde niemandem sagen, das ist dein Purpose. Sondern sie finden das selbst heraus. Und die Gänsehaut ist immer das Thermometer. So, ne, wenn du innerlich spürst, so, boah, ne, auch vielleicht kommt eine Träne. Also irgendwas passiert in deinem Körper, wo du merkst, ja, ich komme an, ich komme heim. Und sicherlich ist das so eine Leidenschaft von mir, weil ich selbst viele Jahre gesucht habe. Das war die größte Frage meines Lebens. Robert, wer bist du und wo gehörst du hin? Ich bin Russlanddeutscher, also in Kasachstan geboren, in der deutschen Community, nach Deutschland gekommen. Schon da war immer so dieses Thema, bist du jetzt Deutscher oder bist du jetzt Russe? Ich habe mit Russland nichts zu tun oder mit Osteuropa nichts zu tun. Ich sage immer, ich bin so eine deutsche Kartoffel im russischen Wasser gekocht. Das heißt, Robert Steffen, auch vom Stammbaum her, also von der Geschichte her über 250 Jahre sind Deutsche nach Ukraine ausgewandert. Also das ist so meine Geschichte. Und dann im Krieg wurden die dann verschleppt und waren dann die Feinde im Land, in Russland. Und als der eiserne Vorhang fiel, durften wir dann zurück. Und meine Eltern haben, ne, dann bin ich mit 1 Jahr 7 Monate hergekommen. Wir durften nie Russisch zu Hause sprechen, weil das war Russisch und das ist, ne, wir sind Deutsch und so. Und auf der anderen Seite aber gibt es kulturelle Einflüsse von meinen Eltern, die natürlich da lang gelebt haben, vom Essen her, von der Kultur. Und wir hatten jedes Wochenende, meine Mutter hat jedes Wochenende 1 bis 2 Torten gebacken. Jedes Wochenende. Wir hatten immer Familie da, Freunde, das Haus war immer voll. Wenn wir ein Wochenende, niemand war da, habe ich gedacht, so habe ich gesagt, Mama, Papa, alles okay bei euch? Funktioniert die Ehe noch? So, ne? Das ist einfach von der Kultur her. Und ich habe es nie verstanden, wenn ich bei meinem Freund Benjamin, sozusagen dem Bio-Deutschen, sagt die Mutter, ja, wir gehen jetzt essen, 6 Uhr essen, Robert, geh mal nach Hause. Bei uns haben alle mitgegessen.
Die so, da waren.
Es war einfach Kultur. Gibt es in Deutschland sicherlich auch noch ein paar Ortschaften eher, aber es war jetzt stadtmäßig, gab es das nicht so. Dann wurden nach Hause geschickt und so. Was will ich damit sagen? Meine eigene Reise war immer die Frage, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Und das hat mich so nicht losgelassen, bis ich es gefunden habe. Und ich kenne die Kraft und die Schönheit, ein Leben in Bestimmung zu leben. Und deswegen ist es ein Teil meiner Arbeit geworden. Ich mache viel Public Speaking Coaching und auch dort frage ich immer an, so, ne, wenn du auf eine Bühne gehst, man kann natürlich darüber sprechen, Stimme, Haltung, eine Kernbotschaft, einen guten Pitch. Ich mache viel so Pitches für Unternehmen. Aber hast du einen Purpose hinter dem Pitch? Was ist der Sinn und Zweck? Was ist das größere Ziel? Wozu soll diese Kino dienen? Wozu soll diese Markenbotschaft dienen? Wozu soll, worauf zahlt es ein? Und dann, wenn der eine oder andere offen ist, gehen wir da rein.
Man könnte jetzt ja, wenn man provokant sagen, was soll das eigentlich alles? Also warum musst du das überhaupt wissen? Also klar, der Mensch sucht immer irgendwie, aber was ist aus deiner Sicht so der große Vorteil, wenn ich mir dessen mehr bewusst bin?
Weißt du, wenn du dir das anschaust, es gibt Menschen, also du hast es vorhin angesprochen, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, dann würden viele nicht wissen, warum sie eigentlich hier sind. Richard David Precht hat ja dieses schöne Buch geschrieben, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die Frage des Sinns stellt sich irgendwann bei den meisten Menschen im Leben. Ist die Frage nur, mit was hast du es überlagert? Also ist Karriere gerade voll dein Thema? Völlig in Ordnung. Wenn die Karriere irgendwann zu Ende ist, kommt die Frage oft. Gibt es Schicksalsschläge, was die meisten leider erleben müssen, auf allen möglichen Level, dann kommt die Frage. Das ist die Frage der Substanz. Kann man ein gutes Leben leben, ohne diese Frage beantwortet zu haben? Klar. Kann man ein Unternehmen führen, ohne diese Frage beantwortet zu haben? Absolut. Also das wäre, ich bin kein Missionar, um das Wort zu benutzen, zu sagen, alles ist sinnlos ohne Purpose. Aber ich möchte es nicht missen. Weil, wenn es darum geht, und nutzen wir mal den Begriff, ich weiß, was mich antreibt und ich weiß, was mein Nordstern ist. Und wenn jetzt eine Krise kommt, bin ich so viel entspannter. Und weißt du, was das größte Vorteil bei mir ist, was ich festgestellt habe? Wer seinen Purpose kennt, ist frei von Neid. Das ist die größte Befreiung. Wenn ich durch Instagram scrolle und ich sehe Kollegen von mir, die ich sehr wertschätze, aber keine Ahnung, sie haben einen großen Auftrag bekommen und ich habe keine Ahnung, diese Wochen keinen Auftrag bekommen. Früher habe ich gedacht, ich will auch so einen Auftrag oder ich will auch so eine Bühne oder was auch immer. Und jeder hat so in seinem Kontext, wo er sagt, das wäre cool. Und mittlerweile, seit 1-2 Jahren, wo ich den Purpose, oder jetzt mittlerweile seit 4 Jahren, wo ich den Purpose festgelegt habe, für mich mit meinem Mentor damals, habe ihn immer gespürt, aber nie festgelegt. Weißt du, ich gucke mir das an und sage, ja, ich freue mich riesig, aber dafür bin ich ja gar nicht hier.
Das ist meine Aufgabe.
Das ist nicht meine Aufgabe. Und das ist so maximal entspannt. Das heißt, von der eigenen Klarheit, ist ja ein Riesenthema, in so unsicheren Zeiten, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich? Selbst hier, ich mache ein YouTube, du machst jetzt ein YouTube-Format und einen Podcast. Was ist das Ziel dieses Podcasts? Wenn ich einen Podcast aufmachen würde, wäre es für mich total klar.
Nämlich?
Menschen mit Worten befreien. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben, meine These ist, jeder von uns lebt nicht sein coolstes Leben, weil irgendwelche Glaubenssätze uns zurückhalten. Ich kenne das aus meinem Leben mit einer sehr, sehr großen Historie mit meinem Dad. Wir sind heute fast Best Friends, würde ich sagen, aber wir haben 10 Jahre richtig harte Zeit erlebt miteinander. Sehr ähnliche Charaktere. Und seine große Sorge, dass ich aus der Kirche austrete, dass ich nicht diesen Weg seines Vaters gehe. Und wir hatten sehr offene, gute Gespräche, aber in dieser Zeit war es hart. Und er hat viele Dinge in Liebe gesagt, die aber sehr krasse Glaubenssätze in mir entwickelt haben. Und die mich auch sehr zurückgehalten haben in meinem Leben, in den ersten Jahren. Und immer wenn ich in meinen Vorträgen darüber spreche, die Kraft der Worte heißt nicht nur die Kraft der Worte, wie ich mit meinem Mitarbeiter spreche, die Kraft der Worte, wie ich auf der Bühne spreche, sondern zuallererst die Kraft der Worte, wie ich spreche mit mir selbst. Welchen Stimmen höre ich hier zu? Und ich habe mal so ein Bild gemalt für mich innerlich. Worte sind wie so Schlüssel. Und Menschen können, wenn sie etwas über dich aussprechen, dann schließen sie dich ein. Ja, du bist ja nur eine Frau. Und irgendwann, ja, es passt nicht, ja, ich bin ja halt eine Frau. Oder ich bin zu klein. Oder ich habe zu wenig Abschlüsse. Oder was auch immer. Bei mir war es, kann ich gleich mal dazu gehen, weil lustige Story, heute im Nachhinein. Aber es ist mir total wichtig, Worte schließen dich ein. Oder, wenn du die richtigen Worte hast, schließen sie dich auf. Und deswegen mein tiefster Antrieb ist, ich glaube, dass Worte wie ein Schlüssel sind. Und wenn Menschen die richtigen Worte finden, dann können sie sich befreien. Und das ist für mich so, also wenn Podcast, egal was ich tue, tief innen drin möchte ich, dass Menschen die richtigen Worte finden, um sich zu befreien. Sei es im Leben oder sie haben ein cooles Produkt, aber dieses Produkt ist eingefangen. Sie können es nicht kommunizieren. Und dass sie die richtigen Worte finden, um dieses Produkt zu entpacken, soll ich sagen, genau das ist es. Oder zu sagen, und ich mache viel für TEDx und arbeite viel mit TEDx zusammen, also für mich die schönste Bühne der Welt, wo es darum geht, großartige Ideen in diese Welt zu bringen. Und das ist genau der Punkt. Da sind Leute, die haben, keine Ahnung, 10 Jahre Forschung hinter sich. Und die müssen jetzt auf 18 Minuten diese Forschung zusammenfassen und dieser Welt etwas schenken, gedanklich. Und welche Worte findest du, dass du die Herzen und die Gedanken und die Seele deines Gegenübers aufschließt? Und deswegen sehe ich immer so von der Metapher her, Worte sind wie Schlüssel. Und entweder hast du einen ordentlichen Schlüsselbund oder nicht. Hm. Und Dietrich ist auch nicht immer die Lösung. Deswegen da, egal was ich tue, es geht immer darum, kann das dienen, dass ich ein Leuchtturm bin? Also ist es ein Leuchtturmprojekt? Kann ich damit Menschen helfen, bei sich anzukommen? Und kann ich mit diesem Projekt in irgendeiner Art und Weise Menschen helfen, dass sie Worte finden, um ein besseres Leben zu führen?
Du hast kurz gesagt, bei dir waren es Worte, Glaubenssätze, die dich negativ geprägt haben. Magst du da mal ein Beispiel machen?
Ja, total gerne. Ich komme aus einem Kulturkreis, wo Handwerk eine Riesenrolle spielt. Handwerk ist, also alles musst du selbst mit deinen Händen machen. Ich habe es immer bewundert, ich bin eher der Mundwerker. So. Ich liebe es, ich mochte es schon immer, mit Worten zu arbeiten. Jetzt kommt natürlich in diesem Kontext der Punkt, Worte sind nicht so viel wert, arbeite lieber mal. So, merkst du schon. Du kennst den alten Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das war natürlich so der Punkt, zu sagen, ja Robert, und ich war immer so, ey, lass uns philosophieren, lass uns Gedanken austauschen. Und ich meine, diese Welt von Coaching und so, was wir heute haben, Speaking, die gab's, aber die war völlig verschlossen für mich. Ich kannte die gar nicht. Ich kannte nur Predigten von meinem Opa. Und das war natürlich, ja, gute Predigt, aber was machst du mit deinem Leben? So, und bei mir hat sich ein richtig schlimmer Glaubenssatz entwickelt. Ich rede da nicht so oft drüber, aber ich finde, dass im richtigen Moment passt das. Für mich hat sich ein Glaubenssatz entwickelt, Robert, du kannst nicht arbeiten. Total spannend, weil so ein bisschen so nach dem Motto, wenn ich irgendwo handwerklich meinem Vater geholfen habe, war es nie gut genug. Ja, du wirst nie Geld verdienen, weil du nicht arbeiten kannst, weil Definition Arbeit war, mit Händen etwas zu tun. Und als Teenager habe ich irgendwann gedacht, ja, wahrscheinlich werde ich in meinem Leben nicht wirklich arbeiten können. Total Banane.
Weil Arbeiten für dich Handwerk war.
Weil Arbeit für mich Handwerk war. Und irgendwann war einfach dieses Wort, du wirst nie Geld verdienen, weil du eigentlich nicht arbeiten kannst. Du kannst dir nur reden. Und ich weiß noch, als ich in die Ausbildung kam und so weiter, ich will jetzt nicht zu tief in diese Coaching-Prozesse reinsteigen, weil das einfach eine super coole Reise ist, aber nur um das zu trailern. Ich bin immer sehr stark in Ausbildung, egal wo ich bin reingegangen, habe da gearbeitet und dann, sobald dieser Glaubenssatz kam, keine Ahnung, 3,5 Jahre lang mega cool in der Ausbildung oder wo auch immer ich gearbeitet habe und dann, sobald irgendwas schief lief, kam der Glaubenssatz und dann kam eine self-fulfilling prophecy und ich habe echt gedacht, so, was mache ich überhaupt in meinem Leben? Ich kann mich noch erinnern, ich war auf der Weltreise mit meiner Frau in Australien, ich war 26 und ich musste Rasen mähen, also Farmarbeit und ich war so verunsichert, weil ich diesen Glaubenssatz in mir drin hatte. Und gib mir ein Mikrofon, ich habe vor 1000 Leuten gesprochen, kein Problem, mit 16 das erste Mal vor 300 Leuten. Ich habe also wirklich regelmäßig auf Bühnen gestanden, aber für mich war das kein Arbeiten. Für mich war das ja, ich kann das ja.
Spaß.
Null, also völlige Freiheit.
Klar, als Jugendlicher denkt man ja auch nicht darüber nach, dass du mit sowas Geld verdienen kannst.
Null.
Ja.
Aber das Thema Handwerk, es ist total verrückt, aber ich will die Story erzählen, weil die das so schön aufzeigt. Dann mähe ich Rasen und in Australien, es war Farmarbeit und da waren viel Steine drin. Und der Farmer hat total gesagt, hey, wenn du das ein bisschen schief hältst, auch mit dem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch, Whippersnipper, also du musst immer so die Ecken sehr, sehr gerade abschneiden mit so einem Plastik, ich habe es nur auf Englisch gelernt, Whippersnipper. Also du fährst dann so entlang und du musst ganz starken Winkel halten und richtig halten, ansonsten fliegen die Steine gegen die Scheiben und dann wird es richtig teuer und du ziehst vom Gehalt ab und so weiter und so fort. innerlich immer noch so, ey, ich muss Geld verdienen, wir wollen Australien, Weltreise, und auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen schief und dieser ganze, jeden Tag der Satz, eigentlich kannst du es nicht, völlig bescheuert. Und weißt du, wenn ich meine Arbeitsklamotten ausgezogen habe und meine Alltagsklamotten, dann war ich im Hostel, dann waren wir unterwegs, egal, hat alles gepasst. Aber sobald ich diese Arbeitsklamotten habe, kickt dieser Glaubenssatz.
Wie so eine Identität, bam, die du dir angezogen hast, ja, quasi.
Das Gefängnis wurde zugeschlossen. Und dann setzt sich mein Farmer mit mir hin und sagt, Robert, du bist total der coole Typ, etc., aber wenn du nicht schneller wirst, muss ich dich kündigen. Und in meinem Kopf so, Robert, du kannst doch nicht mal Rasen mähen.
Wurde es bestätigt im Prinzip, in dem hast du gelernt?
Natürlich, ich habe mir die Bestätigung immer geholt. Also es hat sich immer voll, also Fulfilling Prophecy. Und die Dinge, die ich geil gemacht habe, die habe ich vergessen. Weil ich ja diesem Glaubenssatz nähergelaufen bin. Diese Worte waren so stark. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gegangen, sowas von enttäuscht von mir, auch so Scham, du kannst doch nicht mal Rasen mähen. Und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und ich habe in diesen Spiegel geguckt und habe gesagt, so, das hört heute auf. Also wirklich ohne irgendwelche Coachings oder irgendwas, ich habe gesagt, das hört jetzt auf. Aber so richtig, ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Das hört auf. Ich werde nicht der Beste, aber ich werde der Schnellste. Fangen wir mal damit an. Und ich bin losgezogen und habe einfach Gas gegeben. Er musste ein paar Mal nachschneiden, aber ich habe gesagt, erstmal werde ich der Schnellste.
Solange du dich selber nachschneiden musst.
So, zwei Wochen später sagt er zu mir, Robert, wenn du so weitermachst, muss ich den anderen Typen kündigen, weil du so gut geworden bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Ich habe sogar, als ich nach Deutschland gekommen bin, wieder von der Weltreise, habe ich sogar ein halbes Jahr lang, war ich selbstständig als Handwerker. Richtig erfolgreich, also es hat richtig Spaß gemacht. Und ich ärgere mich so sehr und auf der anderen Seite bin ich so dankbar, weil diese Geschichte mir so stark zeigt an meinem eigenen Leben, dass ein Glaubenssatz dich maximal von der Qualität deines Lebens abhalten kann. Und deswegen hat sich das Thema die Macht der Worte so stark in mich hineingegraben und ich könnte so viele Geschichten auch von meinen Kunden erzählen, wo ich immer wieder erlebe und weißt du, jetzt kann man, ich habe Top-CEOs, die vor mir stehen, weltweite Firmen führen. Und dann sage ich, warum bist du so aggressiv gerade? Was ist da los im Training? Und dann sagt er, ich will endlich, dass mein Vater versteht und stolz auf mich ist. Wir sind alle nicht frei davon. Und deswegen, kannst du eine gute Keynote halten, ohne ein tiefes Coaching gemacht zu haben? Klar, mach es. Aber ich glaube, die schönste Freiheit, auf der Bühne zu stehen, vor deinen Mitarbeitern zu stehen, im Markt zu stehen und tief aus deiner Seele, wie so ein Martin Luther King, deine Botschaft zu kommunizieren, das ist wahre Freiheit. So empfinde ich das.
Das, was du gerade beschrieben hast, als im Prinzip zu sagen, ich ziehe mir eine neue Identität an, ja, ich passe meine Gewohnheiten auch an, ich werde jetzt schneller, ja, ich werde vielleicht nicht der genaueste, aber ich werde der Schnellste. Wenn du jetzt Menschen hast, die merken, hey, ich habe auch so einen ganz schlimmen Satz über mich, was empfiehlst du denen zu tun? Weil das klingt jetzt so ein bisschen wie, okay, ich habe mir das gesagt und dann habe ich losgelegt, aber so war es wahrscheinlich ja auch nicht, sondern es war wahrscheinlich Schritt für Schritt eine Entwicklung. Ja.
Also, erstens, werde dir erstmal bewusst, welche Sätze noch Kraft über dich haben. Mhm. Also ich komme gerade aus dem Vortrag gestern, war ich bei einem großen Mittelständler. Und wenn ich dann den Satz sage, also ich habe die Geschichte erzählt gestern auf der Bühne, die erzähle ich öfters, die Geschichte, weil die so plakativ ist, von einem Zahnarzt, von einem Kunden von mir. Wir unterhalten uns, ich mache die Geschichte kurz, Zoom, wir unterhalten uns, Coaching, und auf einmal geht hinten die Tür auf. Ich sage so, hey, pass auf, sollen wir gleich weitermachen? Und sagt, nee, bleib mal dran. Und dann lebe ich eine Szene, die mich total geprägt hat. Also ich nenne ihn mal Peter, ich nenne meine Kunden immer Peter oder Petra. Peter steht auf, völlig, also irgendwie völlig beklemmt. Und für die Zuhörer, also es war sozusagen, durch die Tür kam eine, die Probe gearbeitet hat, eventuell wird sie Ärztin hier. Und er dann so, ja, danke, dass Sie da waren und vielen Dank und wir melden uns bei Ihnen. Ja, sagt sie dann so, es hat mir echt gefallen und freue ich mich von Ihnen zu hören. Da setzt er sich hin und ich sage so, Peter, was war das denn jetzt? Sagt er, ja, die hat richtig gut gearbeitet, die mega, also wir werden die auf jeden Fall einstellen. Ich so, warum sagst du ihr das nicht? Ja, habe ich doch. Ja, ich sage, Peter, also guck dir mal die Aufnahme an, also so sah das nicht aus. Woher kommt das? Und dann sagt er so, ja, das war schon immer so bei mir, ich konnte noch nie gut mit Worten. Das stimmt nicht. Also wir waren als Kinder frei. Als Kinder waren wir auf dem Spielplatz, laut schreien, was auch immer. Also irgendwann kommt diese Story, irgendwann kommt jemand, der bewusst oder unbewusst etwas über, ich sag mal, so eine Regenwolke über uns setzt. Und bei ihm war es dann, wir haben dann so ein bisschen reingegangen, und bei ihm war es dann 7. Klasse Physikunterricht. Der Lehrer hat gefragt, hey Kinder, was wollt ihr werden? Und der so, Zahnarzt. Und der Lehrer, unterbewusst oder bewusst, ich weiß nicht, was er denen geritten hat, lacht ihn aus vor der gesamten Klasse und sagt, ja, du bist ja nur geldgeil. Und jetzt muss man sagen, Peter hat hohe introvertierte Anteile, also wirklich sehr hohe introvertierte Anteile. Leidenschaftlicher Zahnarzt, aber alles andere eher ein ich würde sagen, so ein Hirsch als Persönlichkeit. Viel allein im Wald. Und das hat was mit ihm gemacht. Er hat gesagt, Robert, danach habe ich nie wieder stolz auf meinen Beruf geguckt. Ich habe ihn immer leidenschaftlich gemacht, aber ich konnte nie stolz drauf sein. Selbst wenn ich gedatet habe, habe ich immer erzählt, keine Ahnung, ich bin Maurer oder so. Dann sind wir reingegangen und das ist jetzt der erste Punkt. Finde heraus, welcher Glaubenssatz hängt über dir. Finde heraus, wo. Und da gibt es verschiedene Coaching-Techniken. Bei ihm sind wir zum Beispiel reingegangen, nochmal in die Situation. Also ich habe ja mehrere Coaching-Ausbildungen und habe ihn gefragt, wollen wir es machen? Und dann sind wir in die Situation gegangen und haben sozusagen diese Geschichte mit einem neuen Glaubenssatz überlagert. Und haben den anderen sozusagen eliminiert, haben ihn ersetzt. Und das ist eine Technik natürlich, wo man sagt, mit einem guten Coach kann man das machen, dass man einen neuen Glaubenssatz schafft. Auf der anderen Seite gibt es andere Methodiken, wo man dann sagt, okay, das hat natürlich auch diese Story mit meinem Vater. Ich bin ihm heute sehr dankbar dafür. Weil mich so herausgefordert zu haben, sprachlich mich immer wieder, er hat immer gesagt, warum machst du das, warum machst du das, warum kritisierst du das in der Kirche, warum kritisierst du das in der Kirche. Also Deborah, wenn du 4 Stunden verbales Schach spielst, einmal im Monat, dann bist du kommunikativ ein bisschen geschultert. Und da bin ich ihm so heute sehr dankbar für. Weil ich sage, hey, das hat mich total dazu gebracht, in meinen gesamten Teenagerjahren immer wieder zu verargumentieren, warum ich das so sehe, wie ich das sehe. Während andere Playstation gespielt haben, habe ich mit dir diskutiert. Und davon profitiere ich heute enorm. Also auch mal die Perspektive, manche Unternehmer, die kommen dann und sagen, hey, dieser Glaubenssatz, ich möchte nicht wie mein Vater versagen, deswegen habe ich alles in mein Business reingepackt und war kurz vor Burnout. Sagen, hey, wie cool, dass du ein Stück weit finanziell ausgesorgt hast. Aber jetzt lass uns doch mal finden, wofür bist du eigentlich wirklich hier und wo eine andere Freiheit dabei entstanden, eine andere Leichtigkeit. Also gibt es mehrere Techniken, die man sicherlich auch bei Persolog lernen kann oder sich ausbilden lassen kann. Wichtig ist, finde heraus was, finde die richtige Technik zu dem Glaubenssatz, der da passt. Und aber auch, und das ist für mich ganz wichtig, so ein Glaubenssatz, der bleibt. Es ist so ein bisschen, ich sage immer, es ist so, mein Trainings zeichne ich dann so ein Männchen auf und dann sind so rote Buttons und die triggern ja natürlich. Ne? Und was ich einfach nur will, ist, dass dieser, wenn du getriggert wirst, dann gehst du ja hoch, da passiert ja was. Und was du machst, ist, dass du sozusagen diesen Trigger entschärfst, die Zündschnur entfernst du. Ich spüre noch, wenn dieser Glaubenssatz kommt, aber dann lächle ich und sage, danke, dass du vorbei bist. Passt, ist okay.
Ja, es ist spannend, ne? Glaubenssätze entwickeln sich ja auch. Weißt du, was mein größter Glaubenssatz übrigens ist? Das haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Nee. Ich bin nicht kompetent genug. Ja, also ist inzwischen ganz gut in der Arbeit, ja, aber trotzdem ab und zu poppt er noch auf. Und ich weiß noch, als ich mich damals damit beschäftigt hatte, weil es hat mich wirklich behindert, dann nächste Schritte zu gehen. Und dann habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich bin mal in Seminar-Feedbackbögen rein, habe geguckt, was ist denn das meistgenannte Adjektiv, was im Feedback genannt wird, ja. Und das hat mir so stark geholfen. Das hilft mir bis heute, wenn ich solche Gedanken habe, weil das meistgenannte Adjektiv war kompetent. Ne? Oder es war lustig, ich hatte dann vor einem halben Jahr oder so, hatte ich wieder so ein bisschen so eine Phase, ich glaube, es war einfach sehr stressig, wo diese Gedanken wieder hochkamen. Und da habe ich selber eine Ausbildung gemacht und da haben wir so eine Übung gemacht, wo man einem anderen einen Preis verleiht für etwas. Ja? Und es war lustig, die Gruppe hat mich dann auch integriert, ich wusste das gar nicht, aber ich wurde auch integriert und für was habe ich den Preis bekommen? Kompetenz. Ne? Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, wo ich auch andere ermutigen möchte, weil ich glaube, dass wir ganz oft schnell in die Identität gehen. Also, dass wir wirklich glauben, wir sind unser Glaubenssatz, aber es ist eben nicht die Realität, sondern es sind die Gedanken, die wir denken, die aber ganz viel darüber bestimmen, was wir nachher tun und was wir nicht tun.
Weißt du, 2 schöne Gedanken, die man an deiner Story sehen kann. Erstens, also wenn wir jetzt über Identität sprechen, ist ein großes Thema, werden wir hier nicht abhandeln können, aber ein Part der Identität, man nennt es Lebensthema. Welches Thema zieht sich durch dein Leben? Kompetenz, ne? Also ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht kompetent genug, Entschuldigung. Und der Punkt ist, das ist ein Part herauszufinden, was ist eigentlich mein Thema im Leben? Was zieht sich eigentlich da durch? Und dann, manche Menschen zerbrechen an ihrem Thema und andere werden richtig Experten. Deswegen, dein Purpose ganz oft, ich mache ein ganz banales Beispiel, ein Bekannter von mir war früher Drogenabhängigen, heute hilft der Drogenabhängigen rauszukommen. So, ne? Also dieser 180-Grad-Switch.
Das macht natürlich auch extrem glaubhaft, ne? Wenn ich selber ein Thema habe, rausgekommen bin, dann bin ich viel glaubwürdiger.
Und du bist auch viel emotionaler. Du hast ein Atomkraftwerk an Energie, weil du weißt, wie es ist. Weißt du, was öfters Leute zu mir kommen und sagen, Robert, wie bist du so klar geworden in dir? Und ich denke mir so, wie viele Jahrzehnte gefühlt ich unklar war in mir. Und es war so mein größtes Bestreben, klar zu werden. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wie kommuniziere ich das? Und deswegen finde ich das schon ganz cool. Und deswegen auch ein Stück weit Dankbarkeit zu sagen, wie cool ist das denn, dass das dich getrieben hat, zu einer der kompetentesten Persönlichkeiten im Raum, aber jetzt darf es gehen. Mhm. Jetzt darf der Gedanke gehen. Auch wirklich zu sagen, ja. Und das heißt, das ist ein Aspekt zu sagen, ja, und wenn Leute fragen, was ist denn mein Purpose, was ist denn mein, dann sage ich, hey, lass uns mal dein Lebensthema und schauen, ob da nicht das Potenzial ist. Es muss nicht immer so sein. Ich habe viele verschiedene Aspekte, wie man Purpose findet, aber es kann hoch sein und ich würde sagen, bis 70% machen Menschen ihr Lebensthema zu ihrem Purpose. Mhm. Das hat eine hohe Emotionalität. Und deswegen sehr, sehr starke Story. Und auf der anderen Seite, ich liebe es ja, wenn ich getriggert werde. Weil für mich ist das immer eine Landkarte. Ah, cool, da darf ich noch dran arbeiten. Ah, cool, da darf ich noch was lernen. Mein Mentor hat mir gestern nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Weißt du, wir arbeiten schon echt lange zusammen und ich habe dann irgendwie mal ein Event für ihn moderiert und hat er mir so eine kleine Einleitung, wo ich ein paar Worte falsch gesagt habe. Ne? 3 Tage moderiert und er gibt mir so, ja, da in der Moderation, Robert. Und ich dachte im ersten Moment so, boah, wie kleinlich. Ne? Es waren 100 Unternehmer, es war eine richtig geile Veranstaltung. Und dann sagt er, nee, wie cool, dass er sich die Gedanken macht und sagt er auch so, Robert, ich weiß, dass du darauf Wert legst, ne, so Schuhmachermäßig, ich möchte die letzten Prozent aus meiner Sprache herausholen und ich bin noch lange noch nicht da, wo ich sein möchte. Und deswegen hilft er mir und es triggert mich im ersten Moment, wo ich denke, ich hätte lieber ein bisschen mehr Applaus. Es war doch eine coole Veranstaltung, aber auf der anderen Seite sagt er, ja, guck mal, bei der Person hast du die Einleitung so gemacht, ich weiß, welchen Gedanken du kommunizieren wolltest, wenn du mit dem Satz so anfängst und mit dem Frame so anfängst, kannst du das bezwecken. Ich denke so, wow, wie cool ist das denn? Also auch zu lernen, Feedback und Trigger zu lieben. Ist nicht einfach, aber ich liebe es mittlerweile. Ich bin so dankbar dafür.
Jede positive Veränderung im Leben entsteht nicht einfach so über Nacht, sondern sie entsteht durchs Dranbleiben. Deswegen abonniere jetzt unterm Strich und wachse mit jeder Folge so ein Stückchen weiter. So bleibst du dran und so bleibst du inspiriert. Jetzt ist es ja so, in unserer Welt heute sind ja Worte allgegenwärtig. Ne? Wir haben vorhin in unserem Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Ja. LinkedIn ist voll mit irgendwelchen Artikeln, teilweise viele Banalitäten, teilweise auch gute Sachen. Was ist aus deiner Sicht jetzt wichtig, dass ich mich in all diesen Banalitäten, die draußen sind, ich meine, ich kann mir innerhalb von kürzester Zeit irgendwas in ChatGPT zusammenschreiben, ich kann alle Worte dieser Welt, die ich irgendwie schnell finde, raushauen. Ja? Aber was macht den Unterschied zwischen Worten, die dann wirklich auch ankommen, die jetzt aus Business-Sicht zum Beispiel auch verkaufen, die dafür sorgen, dass ich als Trainer, als Coach, als HRler, als Geschäftsführer, dass ich meine Ideen verkauft kriege, dass ich Kunden überzeugt kriege und einfach Worten, die da sind. Was ist aus deiner Sicht da wichtig für?
Da müssen wir zu Martin Luther King. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Wusstest du, dass I have a dream, vielleicht habe ich es dir schon mal erzählt, aber wusstest du, dass I have a dream nie geplant war in der Rede?
Nee, das wusste ich nicht, dass es nicht geplant war.
Okay, also I Have a Dream kam nicht im Manuskript vor. Er wollte das gar nicht sagen. Martin Luther King steht in Washington und hält aus meiner Sicht eine gute Rede. Also es war die Idee vom ungedeckten Scheck. Also coole Metapher, ne? Zu sagen, hey, ihr habt uns den Scheck gegeben, so nach dem Motto, die Rassendiskriminierung hört auf und wir sind gleich, aber der Scheck, wir lösen ihn ein, aber er ist nicht gedeckt. Coole Metapher. Aber er hat die Leute nicht erreicht. Es war keine gute Stimmung. Und ich meine, wir reden von einem sehr erfahrenen Prediger, Speaker. Und dann gab es, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mahalia Jackson, also Miss Jackson. Die saß da und sagt dann, Martin, tell them about your dream. Tell them about your dream. Und Martin Luther hat diese I have a dream schon 100 Mal gepredigt. Er hat sich an dem Tag gedacht, meine Güte, schon wieder das Gleiche, ich höre auf damit, ich mache was Neues. Und dann packt er sein Manuskript zur Seite und fängt an mit diesen legendären Worten und dann merkt man, es ist nicht kopflastig, sondern aus der Seele. I have a dream that one day this nation und so weiter. Und diese Worte hallen durch die Ewigkeit. Ich benutze mal in unserem Podcast hier das Wort Seele. Aus meiner Sicht ist Business-Kommunikation mittlerweile, also ich suche die Business-Kommunikation mit Sinn und Seele. PowerPoints sind überladen mit geilen Animationen und alles ist gebügelt und glatt. Aber wenn wir ehrlich sind, die Urlaube, die perfekt waren, von denen erzählen wir nie. Aber die Urlaube, wo irgendwas passiert ist, wo es auch uns ärgert, die sind am Ende die Urlaube, von denen wir erzählen. Wenn ich überlege, mit meinem Bruder bin ich mal von Fulda nach Venedig gefahren mit dem Fahrrad. Einer der coolsten Urlaube. Coolsten Reisen. Die Weltreise. Ich habe es einmal gewagt, einmal in meinem Leben habe ich es gewagt, All-Inclusive Türkei. Nie wieder. Aber das heißt, in der Hinsicht, die große Frage wird in der ChatGPT-Welt sein, inwieweit kann ich meine Seele, inwieweit kann ich das, wer ich bin, in den Text reinpacken? Weil ChatGPT macht perfekt ist perfekt. Und Perfektion schafft Aggression. Hm. Weißt du, es ist jetzt eine steile These vielleicht, aber eigentlich will keiner einen perfekten Partner. Ein perfekter Partner ist eine Puppe. Aber zu wissen, dass der andere seine Ecken und Kanten hat, und mein Mentor hat das mal sehr schön gesagt zu mir mit 18, in meiner ganz großen Sturm- und Drangphase: Robert, du brauchst eine Frau, die dich kennt und trotzdem liebt. Und genau so eine habe ich gefunden. Die kennt mich und liebt mich trotzdem.
Ja, genau darum geht es eigentlich.
Genau darum geht es. Genau darum geht es.
Grundvoraussetzung, damit es gut laufen kann.
Ja. Damit es spannend bleibt. Und deswegen aus meiner Sicht, die Frage von vorhin, warum ist es wichtig, seinen Purpose zu kennen? Ich glaube, es wird immer wichtiger, seinen Purpose zu kennen, weil wir immer mehr in die Vergleichbarkeit und immer mehr in den Einheitsbrei und den langweiligen Kommunikationsquatsch reingehen, den ChatGPT ausarbeitet. Und wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang. Der Podcast wird ja sozusagen, ist ja jetzt hier das Jahr 2025. Und wir sind gefühlt noch voll am Anfang von AI, oder wir sind am Anfang. Wir wissen nicht, was kommt. Und Kommunikation lebt von der Lebendigkeit. Du triffst dich, weißt du, wir haben uns vorhin unterhalten über Podcasts und wir haben uns, welche Podcasts mochten wir, wo jemand sich geöffnet hat?
Stimmt, ja.
Und welche Podcasts wollen wir nicht hören, wo jemand einfach etwas abspult. Und deswegen in der Hinsicht, die Menschen werden gewinnen, die sich zeigen, ohne zu strippen.
Aber das ist eine ganz wichtige Sache, ja. Also einerseits zu sagen, ich öffne mich, aber andererseits eine gute Balance hinzukriegen, weil wenn ich jetzt gerade an Führungskräfte denke, ja, Führungskräfte müssen ihr Team abholen, vielleicht auch mal irgendwie andere Kollegen überzeugen. Mhm. Wie gelingt mir das, dass ich mich einerseits öffne, aber andererseits auch nicht total angreifbar mache? Ja, das ist ein ganz schmaler Grat.
Ja, absolut. Es gibt von Danny Brown einen sehr guten TED-Talk dazu über Vulnerability, ist in Englisch schwierig auszudrücken, also Verletzbarkeit, Verletzlichkeit. Das kann nur jeder erstmal für sich selbst klären. Jeder geht, also ich mache immer so zwei Kategorien auf. Ich sage immer, erstens, inwieweit kannst du mit Verletzbarkeit umgehen? Ich würde niemandem sagen, so musst du es tun, weil jeder sehr unterschiedlich ist. Also ich bin jemand, der mit Angriffen relativ gut umgehen kann. Es gibt bestimmte Art von Angriffen, die mich auch sehr triggern, aber grundsätzlich von meiner Persönlichkeit bin ich etwas robuster. Das heißt, wenn ich etwas kommuniziere, auch jetzt hier offen über meine Glaubenssätze etc., wenn jemand das kritisiert, ja gut, mach halt, ne? Steigert den Algorithmus. So. Das heißt, da würde ich immer schauen, was verträgst du? Was verträgst du? Das Zweite ist, wenn wir über Führungskräfte sprechen, dann muss es immer dienlich sein. Wir sind in einer Welt angekommen, gerade bei LinkedIn, da wird aus jedem Foto am Strand eine Business Lessons gestrickt. Mhm. Völlig bescheuert. Ich kann mich erinnern an eine sehr, sehr spannende Story. Ich liebe Storytelling, das merkst du. Deswegen will ich das mit einer Story verdeutlichen. In meiner Zeit, als ich beim zweiten Studium war, Wirtschaftspsychologie in Köln, habe ich einen großen Traum mir erfüllt, und zwar habe ich bei Apple gearbeitet. 2,5 Jahre lang. Im Verkauf und im Training. Und mit einer der prägendsten Zeiten für mich, wenn es um Kommunikation geht. Und das war damals eine Phase, ich habe das Jahr jetzt vergessen, aber es war, kannst du dich erinnern, da war in Hamburg, war es G7-Gipfel oder sowas, da wurde halb Hamburg auseinandergenommen. Mhm. Ne, also war große Demos und so weiter und so fort. Und 4-5 Wochen später war der Parteitag der AfD in Köln. Und der Apple Store war gefühlt 500 Meter entfernt von dem Hotel, wo sie da waren. Und ich kann mich auch erinnern, ich bin an dem Samstag, ich habe das auch politisch so ein bisschen verfolgt, aber ich bin am Samstag ausgestiegen aus der U-Bahn und komme in die Schildergasse, und alle, die die Schildergassen kennen, mit einer der belebtesten Straßen Europas, würde ich fast schon sagen. Also Holländer kommen zum Einkaufen und teilweise Belgier und so. Und alle verbarrikadieren sich. Ich meine, das kennst du nur zu Karneval bei uns, ne? Weil man will nicht, dass die Scheiben kaputt gehen. Auf einmal mitten am Tag, also morgens alle und die Geschäfte geschlossen und so. Und du siehst auch schon so, und man dachte so, vielleicht wird es wieder so ein zweites Hamburg geben. Die Stimmung war krass in der Stadt. Und ich erinnere mich noch, wir hatten dann ein Meeting, was wir immer haben, Eröffnungsmeeting zum Apple Store. Und normalerweise haben wir einfach Besprechungen und Aufwärmen und was sind die Prios und hast nicht gesehen. Und mein Chef, der schon auch ein sehr straighter Chef war, wenig von sich preisgegeben, fing an mit einer sehr persönlichen Geschichte. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen im Sinne von confidential, aber es ging, wo er einfach mal in seinem Leben erzählt hat, wo er mal richtig Angst hatte. als kleiner Junge. Es waren irgendwie 30, 40 Mitarbeiter. Ruhe. Er erzählt, wie er richtig Angst hatte in seinem Leben und wie er diese Angst überwunden hat. Mit Hilfe seiner Mutter. Und hat er alle angeguckt und hat gesagt, liebes Team, heute haben wir wieder so einen Tag, wo der eine oder andere vielleicht echt ein mulmiges Gefühl hat. Apple steht ja voll für Diversity, etc., etc. Verschiedene Geschichten werden getriggert bei den Mitarbeitern. Und deswegen sage ich ganz offen, erstens, wenn du das Gefühl heute hast, du möchtest nicht arbeiten, du fühlst dich unsicher, dann kriegst du einen bezahlten Tag, darfst nach Hause gehen. Mega. Aber, und ich lade jeden anderen ein, wenn ihr für Gleichberechtigung, wenn ihr für Diversity, wenn ihr für die Werte einstehen wollt, die wir als Apple haben, dann seid ihr herzlich eingeladen, mit mir diesen Store heute zu eröffnen und zu rocken. Und der Welt da draußen und der AfD zu zeigen, mit uns nicht. Kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Stimmung im Laden war. Einer der krassesten Tage in meinem Leben bei Apple. Mhm. Und das war ist für mich ein schönes Beispiel. Er hat nie wirklich uns überhäuft mit seinen persönlichen Stories. Aber in dem Moment eine Geschichte, wo er auch zeigt, ey, ich habe auch Angst. Ich habe manchmal auch nicht alles zusammen. Aber ich bin hier, um das auch durchzuführen und euch durchzuführen als Leader. Und ich nehme euch gerne mit. Ist für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Er kann sehr gut mit Kritik umgehen. Aber wenn es dienlich ist, die Geschichte zu nutzen, ist es etwas, was echt hilft. Ja. Und, sorry, ganz kurz, beim Speaking ist ja die Frage auch noch, um da einfach auch nochmal etwas Technisches mitzugeben, du musst die Story verarbeitet haben. Manchmal erlebe ich, dass der Speaker nach vorne kommt und ich denke mir so, vielleicht steckst du noch zu tief in der Story drin. Und wenn die Leute merken, Speaking wird zur Therapie, ganz, ganz schlecht. Also die Geschichte, Leute merken, dass du die Geschichte erzählst, um gedanklich etwas aufzubauen oder therapierst du dich gerade, schlechtes Beispiel. Dann ist dieses schöne Wort, das englische Wort awkward, das wollen wir nicht.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also vielleicht können wir nochmal über die Frage sprechen, nicht nur bei Führungskräften ist es ja so, dass die sich öffnen und zeigen, sondern Sichtbarkeit wird gerade unter Trainern, Coaches, Unternehmern ja immer wichtiger. Ne? Also ja. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wir beide. Lass uns darüber nochmal sprechen, gerne. Weil da ist ja auch eine der größten Ängste aus meiner Sicht von den Menschen. Hm. Was ist, wenn ich Widerstand, Hate kriege? Ja? Hm. Verona Pot hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn du noch keine Hater hast, dann hast du es noch nicht geschafft.
Den sagt sie das auch, ja?
Hat sie auf dem Greater Festival vor zwei Jahren. Den Satz habe ich mir gemerkt, weil ich fand ihn so stark. Ja?
Ja.
Auch gerade in ihrer Position, weil sie wurde ja auch eben... Also
aber
auf allen Ebenen auseinandergenommen. Ja. Ne?
Aber sie geht auch natürlich auch in eine Welt, die auch so funktioniert.
Das ist richtig.
Also man muss, das ist auch so ein Punkt, wenn du in der RTL2-Welt, ich weiß nicht, wenn man
verfolgt, ich habe keine Ahnung.
Genau, spricht für dich. Aber ich habe viel, viel Positives. Ich habe auch von der Rede gehört, die soll sehr gut gewesen sein.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich war da sehr mit Vorurteilen behaftet. Also ich habe mich da reingesetzt und hatte keine Erwartungen.
Aber nicht gegen Verona Pot, sondern einfach gegen grundsätzlich diese etwas Mainstream-Welt,
mit der ich keine Verbindung habe. Ich habe mich mit ihr null beschäftigt. Ja, also, weißt du, ich gucke kein Fernsehen und kriege von ihr nichts mit.
Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, so, ne? In meiner konservativen Welt.
Ich hatte auch nicht viel Fernsehen als Kind. Also, ich kriege von der ganzen Welt wenig mit. Wenn man mich jetzt über Promis ausfragt, meine Schwester kennt alle Kinder von Angelina und, wie heißt er, Brad. Ja. Keine einzige, ich weiß nicht mal, was die Kinder haben. Ja, also das heißt, ich kenne mich da nicht aus und deswegen habe ich nichts erwartet. Ja, es ist eine Welt, mit der ich mich nicht beschäftige und ich war sehr positiv überrascht. Und dieser Satz ist bei mir hängen geblieben, weil ich glaube halt, dass ganz, ganz viele Menschen eben Angst davor haben, was ist denn, wenn ich mich jetzt zeige im Internet und dann kommt Widerstand.
Also, vielleicht zwei, drei Vorüberlegungen, die ich zu dem Thema habe und dann nochmal Tipps. Erstens finde ich den Satz von Verona sehr gut. Ich nutze ihn auch selbst gerne, ne, dass ich sage, du bist erst relevant, wenn du Hater hast. Mhm. Zweitens, wir sind im Jahr 2025. Ich glaube, Sichtbarkeit ist vorbei. Ich glaube, es geht nicht mehr um Sichtbarkeit. Also wenn du nicht sichtbar bist, hast du sowieso verloren. Es geht um Merkwürdigkeit. Es geht darüber, also wenn alle sichtbar sind, musst du merkwürdig sein, würdig sich zu merken.
Mach mal einen Unterschied.
Sichtbar ist, ich texte was, aber keiner reagiert. Merkwürdig ist, dass jemand sagt, ach, das ist doch der Typ mit dem roten Hut. Ach, das ist doch die von. Das ist doch der von. Merkwürdig ist, Verona Pot sagt etwas und wir reden heute darüber. Mm-mm. Es ist würdig, sich zu merken, so gut ist es. Mm-mm. Also früher war es so, ey, werde einfach sichtbar und du kriegst Business. Werde einfach sichtbar und Leute reden über dich oder du kannst ein Angebot irgendwie verkaufen. Das stimmt nicht. Alle sind sichtbar, alle posten Reels, alle posten Instagram und LinkedIn. Aber es ist nicht so kreativ oder so gut, dass es im Kopf hängen bleibt. Und deswegen motiviere ich mittlerweile, sage, hey Leute, ihr müsst nicht mehr über Sichtbarkeit sprechen, sondern ihr müsst darüber sprechen, was kann ich kommunizieren, dass es wirklich würdig ist, sich zu merken.
Ist das einer der Gründe, warum du einen Hut auf hast?
Nee. Das ist eine spannende Story. Als ich in Australien war, das ist jetzt schon über 10 Jahre, das war voll die Mode in Australien. Ich bin sehr innerlich Australien-Fan. Da habe ich so mein Herz verloren. Also ich habe 1,5 Jahre in Australien auch gelebt. Wir waren jetzt auch vor kurzem wieder im Urlaub dort. Ich liebe Australien. Diese Hutmode war damals total in und es hat mich total gecatcht und ich fand es einfach cool. Und ich habe immer wieder Hüte anprobiert und meine Frau hat mir gesagt, hör auf damit. Hast du lange Haare, großen Kopf und jetzt machst du noch einen Hut drauf, etc. etc. Aber ich habe immer wieder Hüte mal anprobiert im Urlaub und so weiter. Ich fand es immer cool. Und dann weiß ich noch, war ich einmal in den USA wieder auf einer Geschäftsreise, einer Fortbildung. Und dann dachte ich, jetzt mache ich es. Ich war 2 Wochen in den USA, ich kaufe mir einen Hut und laufe einmal 2 Wochen durch USA und guck mal, wie es sich anfühlt für mich. Und dann habe ich mir einen Hut angezogen und nach dem zweiten Tag habe ich schon gemerkt, das ist mein Ding eigentlich, ich liebe das. Ne? Meine Mutter hat mich, also meine Mutter ist so eine kleine oder eine große Modeaffin und wir haben da so ein Hobby miteinander und wir mögen das so ein bisschen über Kleidung und so, wir mögen dieses Thema. Sie hat mich da auch geprägt. So, dann habe ich einen Hut angezogen und habe ich gesagt, so entweder 2 Wochen und ich schmeiße den JFK weg und fliege nach Hause ohne Hut oder ich nehme den Hut nach Deutschland einfach mit. Und das war spannend, dann habe ich den Hut auch manchmal in den Insta-Stories, hat man den mal gesehen. Und dann kamen ein paar Kunden zu mir und haben gesagt, Herr Steffen, wo ist denn Ihr roter Hut? Oder wo ist Ihr Hut? Oder meistens duzen wir uns, Robert, wo ist dein Hut? Und dann habe ich ihn immer im Auto gelassen. Er sagt, ja, komm, ist ja ein Modeaccessoire für mich. Oder dann kam ich irgendwo hin, hatte meinen Hut an, habe ihn abgelegt und wollte auf die Bühne gehen. Nee, du gehst schon mit dem Hut auf die Bühne, oder? Ich meine, ist mir schon klar, dass ein Hut, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen Hüte tragen. Also ich finde auch Frauen, vor allem Frauen sehen so gut aus. Ich bin immer gerne in Wien. Wiener tragen auch Hüte und ich mag das total gerne. Oder in Australien. USA. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen Hüte tragen. Und so kam das, wo ich dachte, ach spannend, dann bin ich auf die Bühne und dann gab es die ersten Bilder und dann kam schnell so dieses, der Mann mit dem roten Hut.
Und es ist ja doch eine Strategie, um merkwürdig zu bleiben, oder nicht?
So, und dann wurde es dazu. Genau, also ich habe nicht nach etwas gesucht, ja. Das auch für die zuhören, ich kriege das oft, so, Robert, ich möchte auch so etwas haben wie der rote Hut. Dann sage ich, also inszenier das nicht. Sondern wer bist du von deiner Persönlichkeit und was hilft dir, dass deine Werte mit, ich sage mal, initiatorische Verstärker. Mhm. Ist es eine Brosche, ist es eine bestimmte Krawatte, ist es eine Uhr, was auch immer. So, und bei mir war dann ziemlich schnell der Punkt, dass ich sage, von meiner Leidenschaft, vom Fashion her, habe ich das Thema Hut, habe ich den Hut angefangen anzuziehen. Und dann kam es so, wo ich dachte, ach spannend, wie die Menschen darauf reagieren, habe ich voll unterschätzt. Und da ich den gerne trage, habe ich dann irgendwann immer angelassen. Mhm. Und im Coaching und so ziehe ich ihn aus, im Trainings ziehe ich ihn aus. Aber so auf einer Bühne oder irgendwo, wo ich unterwegs bin, dann habe ich ihn gerne an. Und das ist jetzt schon 4 Jahre her und ich trage es immer noch gerne.
Ich meine, das ist eine Erfolgsstrategie von vielen bekannten Menschen. Hermann Scherer zum Beispiel, meines Wissens, hat nur den gleichen Anzug mehrfach irgendwie, ne?
Kann sein.
Ich meine, der hat auch immer den gleichen Anzug an. Frank Asmus auch. Also es gibt schon diverse Leute.
Aber das ist noch was anderes, sorry, dass ich unterbreche. Mhm. Das ist das Thema, also es gibt für mich einen Unterschied zwischen Merkwürdigkeit im Sinne von auch Optik.
Optik.
Und das andere ist für mich ein Personal Uniform.
Okay, mach mal den anderen Teil nochmal.
Ja, Personal Uniform ist, ich habe mich mal mit 26, 27 damit beschäftigt, weil ich gesagt, entweder Robert, also ich war immer so ein Trendsetter, total gerne, immer Trends hinterher und habe mir eine Trends entwickelt und so weiter und so fort. Also entweder musst du richtig viel Geld verdienen, Robert, damit du alle Trends mitmachen kannst und deine eigenen führen kannst, oder du findest du mal einen Stil. So. Und dann habe ich mal so 3, 4 Jahre mich damit beschäftigt und habe das Konzept von Personal Uniform entdeckt. Bekannte Leute sind Steve Jobs, immer Rollkragenpulli. Oder Barack Obama, der hatte zum Beispiel immer 2 Anzüge.
Stimmt.
Jetzt muss ich gucken, blau und grau, glaube ich, war das. Frau Merkel war jemand, die eine Personal Uniform hatte. Immer dieses Jackett mit verschiedenen Farben. Es gibt viele Beispiele. Und weißt du, dann habe ich selbst in der Modebranche Karl Lagerfeld oder Michael Kors trägt immer schwarze Hose, T-Shirt und so. Und dann dachte ich, ihr Gauner, in der Modebranche gibt es so viele, die immer eine Personal Uniform und ihr wollt, dass ich euren ganzen Scheiß kaufe? Und so mit dem Augenzwinkern habe ich gedacht, was könnte meine Personal Uniform sein? Und habe ich über Jahre dann einfach, und ich zum Beispiel trage immer schwarz. Seit über 5 Jahren trage ich schwarz. Macht alles sehr viel einfacher. Und meine Jacken sind vielleicht mal verschiedenfarbig oder meine Schuhe. So, das heißt, es gibt Personal Uniform, wo man sagt, vielleicht hat man auch so ein, manche machen das, dass sie sagen, ey, ich habe so ein Outfit, das trage ich immer auf der Bühne oder sowas in der Richtung. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch so eine Merkwürdigkeit im Stil, wo man dann sagt, okay, ich habe irgendwie eine Uhr oder ich habe eine Kette oder ich habe bestimmte Schuhe, manche fangen an mit gelben Schuhen oder roten Schuhen. Aber es muss zur Marke passen. Bitte nicht einfach nur irgendwas anziehen, dann merken Leute, das ist Karneval. Als ich einen Hut angezogen habe, haben alle Leute gesagt, als hättest du schon immer einen Hut angehabt. Mhm. Das muss passen zur Persönlichkeit. Ich bin auch so ein Typ, also fahre gerne Mustang. Also ich bin so ein City-Cowboy vom Typ her, von meiner Persönlichkeit her. Wir wollten noch kurz zum Sichtbarkeit gehen. Bevor, genau. Das heißt, Also Merkwürdigkeit finde ich sehr, sehr wichtig. Also wenn du anfängst zu überlegen, was möchte ich meinen Mitarbeitern mitgeben, was also Speaking, Content, dann nicht einfach nur, Hauptsache ich habe was gesagt, Hauptsache ich war sichtbar, sondern was kann ich tun, um merkwürdig zu sein? Und da ist ein Donald Trump natürlich maximal gut, egal was wir von ihm halten. Make America Great Again, wissen wir.
Also heißt klare Botschaften?
Mindestens.
Mindestens was?
Da fängt es an. Eine klare Botschaft, nicht zu viel. In meinem neuen Buch, welches ich gerade schreibe, das ist total spannend. Wenn du 45 Minuten Zeit hast, eine Kino zu halten, dann sagen die alle, sagen, Robert, was kann ich alles reinbringen, um 45 Minuten zu füllen? Was kann ich alles sagen? Und ich sage, nee, das musst du umdrehen. Was musst du 45 Minuten lang kommunizieren, damit eine Botschaft hängen bleibt? Mhm. Weil, Deborah, ganz klar, wenn ich 45 Minuten spreche, kein Mensch erinnert sich an diese Speech in den nächsten 2 Stunden. Also wir vergessen alles, außer wie wir uns gefühlt haben. Wir wissen noch, ah, Deborah war echt cool, weil das war so inspirierend. Und wir erinnern uns vielleicht noch an eine Botschaft und an eine Geschichte, mehr nicht. Das heißt, ich konzentriere mich mit meinen Kunden gar nicht darauf, was kann man alles sagen. Bringt nichts, weil wir können es nicht merken, das Gehirn filtert das aus. Was müssen wir alles kommunizieren, damit eine Botschaft, eine Emotion oder höchstens 2 und vor allem 1, 2 Geschichten hängen bleiben, weil die bleiben hängen. Mhm. Letzter Punkt zum Thema Sichtbarkeit. Ich hatte vorgestern wieder ein Coaching dazu und da kam eine Dame zu mir und sagte so, ja Robert, boah, ich würde gerne ich würde gerne mal ein bisschen frecher werden, ich würde gerne mal sichtbar sein, aber das hält mich zurück, Thema Glaubenssätze. Und ich bin ein Typ, der auch manchmal gerne konfrontativ ist, wenn ich die Erlaubnis habe, und dann habe ich mir die Erlaubnis eingehabt, darf ich mit dir arbeiten, sagt sie total gerne. Und habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich interessiert sich doch keiner für dich. Und alle im Raum mussten so schmunzeln. Ich so, wer wartet eigentlich auf dich? Und dann lacht sie mich so an und sagt, ach stimmt. Ich so, weißt du, wir haben das Problem mit Sichtbarkeit, weil wir das Gefühl haben, das ganze Internet schaut mir zu. Und das stimmt nicht.
Ja, yeah, kurz drüber und fertig.
Und diese Realität müssen wir, egal wie, Menschen sind so beschäftigt mit sich selbst. Mach mal den Test. Geh mal, weißt du, wenn Leute sagen, was soll ich anziehen? Geh mal durch und frag mal Leute, ob sie wissen noch, was du vor 2 Wochen anhattest. Weiß kein Mensch mehr. Außer du hast jetzt, keine Ahnung, irgendwie was ganz Grünes, Gelbes, was auch immer gehabt. Das heißt, wir verstehen oft, also, und das befreit natürlich. Weil wir einfach, und dann habe ich diesen befreienden Blick in ihren Augen gesehen, weil ich sage, poste, was du willst. Poste, fang an zu posten, werde sichtbar und dann arbeiten wir an der Merkwürdigkeit. Aber die Welt wartet nicht auf dich und das ist befreiend.
Mhm. Also sag nochmal ganz kurz, was ist aus deiner Sicht jetzt nochmal der Unterschied? Also was muss ich mehr tun, um wirklich auch hängen zu bleiben bei den Leuten? Also eben nicht nur in die Sichtbarkeit zu gehen, sondern eben auch merkwürdig zu bleiben. Also wir haben über Personal Uniform gesprochen, wir haben über Botschaften gesprochen, wir haben über, ich mache mich sichtbar, verletzbar auch, das gehört ja auch dazu. Mhm. Was ist aus deiner Sicht noch wichtig?
Deborah, wenn du von mir sprechen würdest, was ist in dir im Kopf geblieben von mir? Wenn du mit jemandem erzählen würdest, Robert Steffen, was ist da im Kopf?
Da sind ganz viele Sachen im Kopf.
Mhm. Wenn jetzt du mich empfehlen müsstest, was würdest du sagen? Was ist im Kopf geblieben? Wir kennen uns schon über 10 Jahre.
Ja, fast 20.
Ah, stimmt, 20. Ja,
fast
stimmt.
20.
Ja, stimmt, verrückt. Stimmt.
Ja. Ich würde sagen, du bist jemand, der ein extrem guter Brainstormer ist. Mhm. Du bist on point. Du hinterfragst kritisch. Mhm. Und du nimmst kein Blatt vom Mund.
So. Und genau das will ich, dass das im Kopf der Kunden bleibt. So. Und jetzt könnten wir natürlich reingehen und sagen, an welchen Stellen ist dir das aufgefallen und wurde das immer wieder bestätigt? So. Das bedeutet, an diesem Beispiel kann man das sehr, sehr schön sehen und ich lade jeden ein, das für sich selbst zu tun. Nehmen wir das Wort mal im Mund, Branding. Branding ist, was sagen Menschen über dich, wenn du nicht im Raum bist? Branding ist, was sagen Menschen über dich, wenn du nicht im Raum bist? Jetzt ist ein Mensch so facettenreich. Also, ich meine, wenn ich jetzt dich fragen würde über deinen Ehemann, du könntest stundenlang darüber erzählen, was alles für Facetten er hat. Wir sind alle facettenreich. Was wir müssen, ist uns entscheiden, was von meinen Facetten packe ich in meine Kommunikation als Marke, als Unternehmenskommunikation rein. Welche Facetten lasse ich raus und welche nehme ich rein? Steve Jobs war großartig darin. Es gibt dieses schöne Beispiel, wo er Lisa 2 den Computer rausgebracht hat. Er hat das Ding so geliebt, dass er das sogar den Namen nach seiner Tochter benannt hat, das Produkt. Und hat auf 9 Seiten der New York Times, er hat 9 Seiten der New York Times gemietet und hat Zeile für Zeile aufgeschrieben, wie großartig dieses Ding ist. Flop. Weil unser Gehirn verarbeitet sowas nicht. Dann ist er gegangen worden zu Pixar. Dort hat er Storytelling gelernt bei John Lasseter. Und dann kam er zurück. Und von 9 Seiten hat er das auf 2 Worte verdichtet. Die geile Kampagne Think Different. Er hat den ganzen, man sagt Noise, diese ganzen Geräusche raus und hat sich komplett konzentriert, für was steht Apple. Es gibt wunderbare Videos dazu, wo er seinem Team erklärt, 18 Minuten, ein Meisterstück von Kommunikation, wo er 18 Minuten erklärt, warum er auf Think Different gekommen ist. Und dann zeigen sie den Clip. Das heißt, wir brauchen eine maximale Reduktion. Du musst dir Gedanken machen, was möchte ich, dass bei Menschen hängen bleibt. Von der Botschaft, von der Wirkung, von all dem, was du kommunizierst. Und das kann man schon über Werte machen. Also die meisten frage ich, was sind deine Werte? Sie kennen sie nicht. Oder warte kurz, ich muss noch ein Dokument öffnen, da stehen sie. Meine Werte sind, ich bin echt, ich bin deep und ich bin deutlich. Und meine gesamte Kommunikation mit meinem Team, sage ich immer, ist dieser LinkedIn-Beitrag echt, deep und deutlich. Drück dieses Foto aus, echt, deep und deutlich. So, du hast mir heute ein paar Fragen gestellt, wo ich innerlich kurz sagen musste, will ich das erzählen? Aber Robert, du bist echt, gib dich ganz. Und meine Werte haben mir heute geholfen, auch das eine oder andere zu erzählen, was ich jetzt nicht so oft erzähle. So. Und deswegen, finde deine Werte, kenne deine Geschichte. Überlege dir mit dem Sparringspartner, was davon möchtest du konzentriert nach draußen kommunizieren, regelmäßig. Donald Trump hat über 8 Jahre America, Make America Great Again, immer die gleiche Botschaft, bis sie bei jedem im Kopf ist, ob wir ihn mögen oder nicht. Barack Obama, yes we can. Kennst du die Botschaft von Friedrich Merz? Ich kenne sie nicht. So, ne? Und das ist der Punkt, das heißt zum Beispiel, auch gute Kommunikation ist regelmäßig. Regelmäßig das Gleiche. Helene Fischer, atemlos.
Das ist auch eine spannende Sache, ne? Weil wir wollen ja auch das Gleiche dann sehen. Also ich erinnere mich noch dran, ich war, wann war das, 2002, war ich ein Jahr in den USA und war auf einem Alanis Morissette-Konzert, okay. Die fand ich ganz toll früher.
Ja.
Und dann hat die sich auf diesem Konzert geweigert, Ironic zu spielen. Ja, das war der Hit, ja, das war phänomenal.
Sie hat sich geweigert, wie? Jetzt, alle haben gerufen, Ironic? Also, und
genau, und jetzt nicht gespielt, bis zum Ende ist jetzt nicht gespielt. Und es war richtig krass, weil die, ne, die haben alle Geld bezahlt, um sie zu sehen, die hat alles Mögliche gespielt, also ihr ganzes Repertoire, aber sie hat nicht ihren Hit gespielt. Weil sie
keinen Bock drauf hatte.
Weil sie keinen Bock drauf hatte, glaube ich. Und da hast du gemerkt, das, wofür sie eigentlich steht, das hat sie an diesem Tag nicht gemacht und der Widerstand war massiv groß.
Weißt du, was es zeigt? Ganz spannend. Ich nehme das Beispiel immer als fiktiv und ich sage immer, stellt euch vor, wir sind alle Helene Fischer-Fans, wir gehen nach Köln zu Helene Fischer, bei mir um die Ecke, ich wohne in der Nähe vom Stadion. Und jetzt stell dir vor, sie kommt nach draußen und sagt, heute spiele ich kein Atemlos. Was würden wir sagen? Auf gar keinen Fall. Spiele es so, singe es so wie am ersten Tag, bitte.
Ja, ja, klar.
Weißt du, warum das so spannend ist? Und gerade auch für Branding und Speaking. Erstens, Menschen, egal wie welche Fans sie von dir sind, sind immer egoistisch. Sie gehen auf Alanis Morissette, wie heißt sie?
Morissette.
Sie gehen bei Alanis Morissette aufs Konzert. Nicht, weil sie Fans sind, das auch. Aber der tiefe Wunsch ist, entertain me.
Klar.
Bring mir meinen Song. Und deswegen gucken wir auch gerne an Herr der Ringe so oft, weil dieser Herr der Ringe, Herr der Ringe gucken wir so oft, weil wir einfach es lieben, immer wieder dasselbe zu hören. Also die Geschichte packt uns immer wieder. Das heißt, der Song packt uns immer wieder. Deswegen empfehle ich auch Speakern, erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Wenn die gut erzählt sind, hören wir sie immer wieder gerne. Und aber auf der anderen Seite, wenn du eine gute Keynote entwickelst oder eine gute Marke entwickelst, dann ist es auch ein Stück weit dein Atemlos. Dann bist du für den Rest des Lebens, darfst du singen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach ermutigt sein darf zu sagen, finde heraus, wer du bist. Das sind diese drei Fragen, die ich immer, ne? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Und wie kommuniziere ich das? Mhm. Und das zu konzentrieren. Weil in der Welt des Algorithmus haben wir nicht viele Chancen, unsere Kunden zu erreichen.
Also es gibt eine Frau bei LinkedIn, die hat mal gepostet, dass sie jeden Monat einmal über ihr Walking-Pad postet.
Über was?
Über ihr Walking-Pad. Kennst du kein Walking-Pad?
Nein.
Habe ich auch, das ist genial. Das könnte dir auch helfen, fit zu werden.
Stehen,
du einfach unter deinem Schreibtisch.
Sagst du, ich bin nicht fit. Sagst du jetzt offiziell hier in dem Podcast, ich bin nicht
fit. Genau. Mal morgen über Fitness geredet. Ja.
Ich muss meinen Coach anrufen. Getriggert.
Nee, das ist wirklich ein ernsthafter Tipp, weil das kannst du einfach unter deinen Schreibtisch stellen.
Ja. Die heißt Walking-Pads.
Und
ja,
okay. So sammelst du einfach Schritte den ganzen Tag. Jetzt am Ende des Tages easy peasy 10.000 Schritte.
Krass.
Und die hat quasi ein Walking-Pad, da macht sie alle Meetings drauf und so weiter und so fort. Ich glaube, die sammeln auch mehr Schritte und sie kommuniziert einmal im Monat irgendwas mit ihrem Walking-Pad, hat sie so selber geschrieben. Ja, ich habe das nicht kontrolliert, ob das der Fall ist, aber würdest du sagen, das wäre jetzt aus Merkwürdigkeitssachen her sinnvoll? Ja, also man könnte auch ein anderes Thema aufmachen. Ich zum Beispiel poste ja öfter mal über Working-Mom-Themen.
Ja.
Ja, ich habe auch schon Bilder gepostet, wo ich mit dem Kinderwagen irgendwo durchfahre.
Ja.
Ist das sinnvoll, die gleichen Themen mehrfach zu machen, auch wenn du das Gefühl hast, ich habe das jetzt schon 5-mal gemacht oder schade das eher?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber es gibt zwei Perspektiven, die ich da anbiete. Mhm. Mit meinen Kunden arbeite ich erstmal raus, was ist die Einzigartigkeit deiner Botschaft. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Also, wenn ich dich jetzt einlade und sage, Deborah, ich habe heute Abend, da ist ein Speaker, der spricht über das Thema Selbstbewusstsein. Was würdest du sagen? Ja, könnte man nennen, aber selbstbewusst sind wir. Vielleicht können wir was Neues lernen. So, jetzt kommt Kunde von mir, ist Minentaucher bei der Armee. Und seit Jahren taucht er in 40 Meter Dunkelheit, top schlagend, sucht er die Minen aus dem Zweiten Weltkrieg und entschärft die. Aber er ist nicht nur Minentaucher, sondern er ist auch der Ausbilder für alle Minentaucher. Und er redet über, welches Selbstbewusstsein brauchst du, um in 40 Meter Dunkelheit und Tiefe Minen zu entschärfen. Hast du Bock auf den Vortrag?
Ja, das ist interessant.
Er sagt nichts anderes wie alle anderen Speaker, aber er schafft eine neue Perspektive. Und was sagen die Leute? Ja, das ist doch der Minentaucher, der über Selbstbewusstsein spricht. Mhm. Und das ist Thema Merkwürdigkeit. Du gibst deinem Thema, weil aus meiner Sicht gibt es fast nichts Neues mehr unter dem Himmel. Es ist alles erzählt. Aber welche spannende Perspektive kannst du geben, dass Leute sagen, ach cool, aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Ich arbeite immer regelmäßig mit Olympiasiegern. Und die haben immer dieselben Thema. Disziplin, Leidenschaft und so weiter und so fort. Und die große Kunst ist dann, herauszuarbeiten, ja, Leidenschaft, Disziplin, Durchhaltevermögen, alles stimmt, aber was ist dein Kern der Geschichte? Welche Perspektive kannst du neu auf den Weg der Goldmedaille geben? Und da verbringen wir teilweise einen halben Tag. Ich habe mal wirklich einen halben Tag mit einer dreifachen Olympiasiegerin gearbeitet und heute geht sie um das ganze Land mit dieser Botschaft. Immer wenn ich das sehe, freue ich mich, weil es ist einfach nicht wieder das Gleiche. Mhm. Und also bei ihr war es die Botschaft, Gold muss geschmiedet werden, weil sie sehr starke, immer kurz vorm Durchbruch war und dann einen riesen Unfall hatte. Zweimal, wo man das Gefühl hatte, ein Newcomer, wird sie sozusagen scheitern daran oder wird sie es schaffen? Das war große News. Und dann haben wir diese Botschaft, sie erzählt sehr viel von dem sich zurückkämpfen. Und dann sagt sie, hey, egal wo sie ist, bei Audi, Porsche, wo auch immer sie ihre Keynotes hält, sagt sie, egal wo du bist, wenn du eine Goldmedaille haben willst, musst du sie dir selbst schmieden. Und ich zeige dir, wie ich die selbst geschmiedet habe. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und da bin ich ein Riesenfan. Das heißt, die eine Perspektive zur Merkwürdigkeit ist, finde etwas, wie du eine ganz neue, spannende Perspektive auf dieses Thema geben kannst. Das ist ein kreativer
Prozess. Die auch mehr oder weniger nur du geben kannst.
Am besten. Mhm. Ja, am besten. Also, das hast du ja direkt angesprochen, Thema Pastoral. Das ist eine Perspektive, die du vielleicht selten hörst. Deswegen war es sofort etwas, worauf du eingesprochen bist. Oder optisch der rote Hut oder was auch immer. Also Bordeaux.
Ja, die meisten in der Branche sind halt BWLer.
Ja, aber sie haben... der Punkt ist, wir kennen... Pass auf. Die Geschichte mit meinem Opa, Thema Storyteller und Thema, dass er in den Knast gegangen ist, die kenne ich seit dem ersten Jahr meines Lebens gefühlt. Meinst du, ich hatte die Idee, dass ich das irgendwie in meine Story packe? Null. Erst als ich mit 31 jemanden erlebt habe, Alexander Christiani, ein guter Mentor und Freund mittlerweile von mir, der mich in diese Branche auch mit eingeführt hat, war auf seinem Event, habe da ausgeholfen, weil ich den Sohn sehr gut kenne, das ist ein Kumpel von mir, und dann sehe ich ihn, wie er da spricht. Und auf einmal fällt mir ein, Alexander Christiani, Storytelling, groß ein Thema, Storytelling im Business, und dann sehe ich ihn und denke so, warte mal, dein Opa war doch Storyteller. Deborah, das lag ganze Zeit in meinem Leben, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Es war für zu selbstverständlich. Und dann habe ich die ganze Zeit von meinem Opa erzählt, der Storytelling war und so weiter. Und habe dann die Bücher wieder rausgeholt, habe die Bücher gelesen, habe die ganze Story wieder reaktiviert. Und ich habe das so oft mit meinen Kunden, dass sie sagen, ich habe keine Geschichte. Und dann gehen wir 20 Minuten in ihr Leben rein und da finden wir so ein Storygold. Und die sagen, meinst du, das interessiert Leute? Ja. Dann arbeiten wir es aus und sagen, hey Robert, du hast recht, das interessiert Leute. Hätte ich nie gedacht, weil es für mich normal war. Und die Geschichte von meinem anderen Opa genau das gleiche, wo ich dann Jahre später gesagt habe, hey, was ist denn eigentlich die Geschichte meines anderen Opas? Wie passt sie, hat sie mich geprägt? Inwieweit hat sie mich geprägt? Passt es zu meiner Botschaft? Das heißt, auf der einen Seite Merkwürdigkeit durch eine neue Perspektive. Es gibt viele Techniken im Marketing, ich habe mal aufgeschrieben, keine Ahnung, 20 verschiedene Perspektiven zum Thema Merkwürdigkeit. Eine andere ist aber, dass du natürlich dann immer wieder die gleiche Botschaft hast, dass Leute sagen, sie gewöhnen sich an Content zum Beispiel, ne? Zu sagen, ey, das ist doch der, der immer den Podcast im Café aufnimmt. Oder das ist doch die, die immer beim Joggen einen Podcast aufnimmt. Und da muss man natürlich aufpassen, dass so etwas auch gefangen nimmt. Also ich habe auch einen schwarzen Hut. Ich darf nicht mit schwarzem Hut raus machen. Ne? Also ich müsste wirklich ein Rebranding machen, weil es ist nicht Robert mit Hut, sondern Robert mit dem roten Hut. So, das heißt, wenn Leute sagen, ey Robert, ich würde auch gerne, dann sage ich, ja, das ist auch ein Stück weit, ich empfinde es nicht als Gefängnis, aber du musst wissen, es wird dich auch ein Stück weit einschränken. So. Mhm. Und wenn du so einen Content-Part, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich entwickle ein Format, so heißt das ja, dann musst du schauen, dass dieses Format dich auch nicht zu sehr fängt. Ne? Aber es ist schon so, es ist doch die mit. Und da kann natürlich sein, dass du ein regelmäßiges Format schaffst, die Working Man oder Content immer aus diesen Dingen. Weil Leute, wir lieben es, wenn wir uns an etwas gewöhnen können. Mhm. Wir lieben es, wenn Marken schaffen großen Trust, Apple zum Beispiel, egal wo du auf der Welt bist, es fühlt sich immer gleich an.
Ja, Wiederholung sorgt dafür, dass Gehirn nicht überfordert ist, ne?
Genau, aber es ist noch ein anderes Konzept hier. Warum? Also ich habe mich immer gefragt, warum funktioniert McDonald's? Ich verstehe das nicht. So ein schlechter Burger, überteuert. Es gibt fast in jeder Stadt mittlerweile gute Alternativen an Burger. Warum funktioniert er sehr gut? Weil du, wenn du egal in welchem Land bist, sagst, boah, ich bin jetzt hier in Thailand, hatte jetzt schon ein paar Tage ein bisschen was im Magen. Ich hoffe, ich kriege das zusammen, diesen Satz. Hier wird eine Erwartungshaltung erfüllt, auch wenn sie nicht eine hohe Erwartung ist, aber das wird erfüllt. Starbucks genau das Gleiche. Wir beide würden sagen, Starbucks mittelmäßiger Kaffee. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und sage, bevor ich jetzt hier in Peru überlege, einen Kaffee zu holen, gehe ich lieber zu Starbucks. Ich kriege mittlere Qualität, aber immer die gleiche. Mhm. Und wir lieben so etwas. Es gibt uns Trust, es gibt uns Confidence, es gibt uns eine Art von Halt. Und deswegen funktionieren die Sachen so gut. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen, wenn du immer wieder wechselst, in deinem Content, wenn du immer wieder wechselst mit deinen Botschaften, dann wirkst du unglaubwürdig.
Wir kommen schon zur letzten Frage in unserem Podcast. Unglaublich, ne?
So ist es.
Was ist denn unterm Strich für dich der wichtigste Punkt, um merkwürdig zu bleiben, um in Erinnerung zu bleiben bei den Menschen?
Zwei Teile, also eine Antwort in zwei Teilen. Das allererste ist, dieser tiefe Drang, gesehen zu werden, wenn du den kontrollierst, ist echt gut. Weil wenn du getrieben wirst davon, Hauptsache ich werde gesehen, endlich werde ich gesehen, dann biederst du dich der Welt an. Und das spüren alle. Also Merkwürdigkeit heißt nicht, no matter what, endlich werde ich gesehen. Davon ist RTL 2 voll. Nochmal, die verdienen alle Geld. Aber meine Seele will ich da nicht reingeben. Das heißt, auf der einen Seite, und ich würde das Wort Merkwürdigkeit dann weitersetzen in dieser tiefen Frage mit dem Thema, wie bleibe ich relevant? Ich bleibe relevant, wenn ich eine Resonanz erzeuge. Und desto ehrlicher, echter und tiefer ich aus der Seele eine Relevanz erzeuge, damit schaffe ich Resonanz. Und deswegen mein absoluter Appell ist, finde heraus, für was du wirklich stehen möchtest. Veranker das emotional, wo du sagst, ja, ich fühle, ich komme hier an. Thema, mein Hafen. Und dann bau einen Leuchtturm und du wirst gesehen. Du wirst gesehen. Aber alles auf Krampf hat eine kurze Halbwertszeit. Und wenn es eine längere Halbwertszeit hast, meine These ist, du verlierst deine Seele. Und da gibt es einen schönen Satz in der Bibel, um auch nochmal die Bibel hier zu zitieren, Richtung mein Opa und Theologiestudium. Was nützt es mir, die gesamte Welt zu gewinnen, aber Schaden an meiner Seele zu nehmen? Ich habe mich in den letzten Tagen, weiß nicht warum, etwas mit dem Tod beschäftigt. Bekannte, also eine Unternehmerin, die ich kenne, ist gestorben, ziemlich früh an Krebs. Da habe ich gedacht, was wäre, wenn es mich treffen würde? Und es kam so eine Phase, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und da habe ich gedacht, was, wenn ich eine Krebsdiagnose hätte und ich hätte nur ein halbes Jahr, was würde ich bereuen, was würde ich feiern? War ein schöner Prozess. Und da war ich so, habe ich dann echt gemerkt, so dieses, ich möchte nicht am Ende des Lebens sagen, ich habe meine Seele verkauft. Das war so ein ganz, ganz großer Punkt. Und bis jetzt darf ich sagen, ich habe meine Seele nicht verkauft.
Wunderbarer Abschluss, Robert.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für die ganzen Impulse.
Vielen Dank, Deborah, für die Einladung.